Fritz. Podcast.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Guten Abend. Ich komme jetzt öfter und zwar jeden Sonntag. Zumindest gehe ich da im Moment noch von aus. Nee, der Kollege Michmann, der macht nochmal eine Abschiedssendung im März. Aber danach habt ihr dann das zweifelhafte Vergnügen, jeden Sonntag mit mir hier 2 Stunden Radio zu machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, mit mir Radio zu machen. Ich versuche, das habe ich jetzt die letzten paar Male auch schon versucht, mehr oder weniger zu etablieren. Ich versuche und hoffe, dass wir das irgendwie hinbekommen, mit euch regelmäßig einen Wochenrückblick zu machen. Weil ja morgen die neue Woche anfängt. Ne? Ab Montag, da geht der Ernst des Lebens wieder los, zumindest für die meisten von uns. Das heißt, es liegt eine Woche hinter uns und die war irgendwie. In dieser Woche ist irgendwas passiert, was möglicherweise weltbewegend ist oder auch nur, in Anführungszeichen, was war was, eure Welt bewegt hat. Sprich, entweder was die große Politik, über die wir uns unterhalten können, was letzte Woche möglicherweise wichtig war, oder es sind die privaten Sachen, die euch möglicherweise letzte Woche wichtig waren, über die wir genauso reden sollten. Und wer will, kann auch mal einen Ausblick auf die kommende Woche liefern, was ist ja auch nochmal interessant. Verhalten wir uns einfach wie eine Nachrichtenagentur und bringen einen Ausblick. Also, der Wochenrückblick am Sonntag, die nächsten 2 Stunden. Ich würde mich freuen, von euch zu hören unter 0331 70 97 110. 0331 70 97 110. Das ist die Nummer der Fritz-Hotline. Draußen sitzt wie immer, wenn ich eine Radiosendung mache, der Einbeinige, nimmt eure Anrufe entgegen und stellt euch dann ins Studio, auf dass wir miteinander darüber reden können, was denn vergangene Woche wichtig war. Was ich bemerkenswert fand vergangene Woche, es war zum Ende der Woche, ist, dass die CDU im Prinzip, also das sind jetzt noch so ein bisschen Gebausche und Geheule und Gewimmer und so, aber dass die CDU sich im Prinzip zur rechtlichen Gleichstellung von Homo-Ehen, also nicht nur, dass Mann und Frau irgendwie bevorzugt werden, nur weil sie verheiratet sind, was ja an sich schon absurd genug ist, sondern dass auch homosexuelle Paare da die gleichen Rechte kriegen, dass die sich da im Grunde zu durchgerungen haben, also dass die CDU sich da gerade modernisiert. Und zwar so schnell, dass aus Bayern, die CSU gerade im Dreieck springt, um das ganze Ding irgendwie noch zu verhindern, was sie natürlich nicht können, weil der CSU, der bricht die Basis weg und zwar nicht langsam, sondern schnell. Das zu beobachten, das stelle ich mir für die nächsten Wochen und Monate auch noch sehr, sehr spannend vor. Denn wir haben Bundestagswahlkampf. Ne? Da geht's los. Und die Union, die wissen schon, wie sie es richtig anstellen. Ne? Also die, zumindest in meiner Wahrnehmung, liefern die jetzt gerade immer mehr gute Gründe dafür, sie doch nicht abzuwählen, weil so schlimm war es ja nicht. Ne? Das kann man dann im September sagen. So schlimm war es ja nicht. Obwohl wir es die ganzen Jahre schlimm gefunden haben. Aber auch das ist wieder ein anderes Thema. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ich wüsste ganz gerne, was euch bewegt hat letzte Woche. Was war wichtig letzte Woche? War das was aus der Tagesschau oder war das was aus eurem echten Leben? 0331 70 97 110. Und weil ich vergessen habe, ich muss mich da noch dran gewöhnen, sonntags andere Musik zu spielen als sonst. Bitte verzeiht mir. Weil ich vergessen habe, andere Musik mitzunehmen. Hören wir hier nochmal den Kraftfutter-Mischwerk-Remix von Entertainment for the Brain Dead's Run, was ja auch ein schönes Lied ist. Das ist außerdem kostenlos und legal auf kraftfuttermischwerk.de runterzuladen gibt. 0331 70 97 110, das ist unsere Nummer und ich würde ganz gerne eure Meinung hören zu all den Dingen, zu denen ihr euch in der vergangenen Woche möglicherweise eine Meinung gebildet habt. Denn irgendwas wird euch passiert sein. Das ist ganz witzig. Mir ist aufgefallen, immer wenn man dann so Kollegen fragt, Mann, ne, ich eben Kollegen gefragt. Na und was war das wichtigste Ereignis der letzten Woche? Ist immer Stille. So, ich weiß gar nicht, da muss ich mir überlegen. Das heißt, Hausaufgabe für euch, ja, macht euch Notizen. Ja, wenn ihr irgendwie dienstags denkt, ach du dickes Ei, ey, das ist ja mal ein Ding. Schreibt euch einfach, macht euch irgendwo einfach ein Stichwort hin, weil dann können wir sonntags drüber reden. Das wäre ja so mein feuchter Traum wäre ja, wenn wir es schaffen würden, hier die gute, kompetente oder auch nicht, meinetwegen nicht kompetente, aber auf jeden Fall unterhaltsamere Gegenveranstaltung zu irgendwie diesen Fernseh-Talkshows zu machen. Feuchte Träume hat man halt so. Na, wie dem auch sei, der Kollegin ist nichts eingefallen, was ein wichtiges Ereignis vergangene Woche war. Ich vermute mal, weil es eine Kollegin ist, ist ihr nichts eingefallen, weil die nämlich denkt, wichtige Ereignisse sind grundsätzlich nur solche Ereignisse, die dann auch irgendwie es in unseren Nachrichtenticker geschafft haben, die es irgendwie vielleicht in die Tagesschau, die Tagesthemen geschafft haben. Aber das sind halt nicht ausschließlich die wichtigen Ereignisse, über die ich mit euch reden wollen würde hier sonntagsabends, sondern wenn euch privat, also nicht öffentlich, sondern privat ein wichtiges Ereignis widerfahren ist, wo ihr euch eine Meinung gebildet habt, einen Erkenntnisgewinn hattet oder so, dann seid ihr sonntags genauso eingeladen anzurufen, auf die Woche zurückzublicken. Einzige Bedingung ist, es muss kürzlich passiert sein oder zumindest muss es irgendeine Änderung gegeben haben. Ansonsten ist das nichts anderes als freie Themenwahl und die machen wir am zweiten Dienstag im Monat. Ne? 0331 70 97 110. Wochenrückblick am Sonntag auf Fritz im Blue Moon. Und der Till macht den Anfang. Hallo Till aus Magdeburg.
Hi.
Nee, warte mal, aus Magdeburg. Nee,
ja, genau, aus Magdeburg.
Magdeburg. Nee, ich frage mich gerade, wie muss ich es aussprechen, damit du mich hast?
Na, ganz schlimm ist ja, wenn man sagt Magdeburg.
Ah, Magdeburg darf man nicht sagen, okay.
Ja, genau.
Darf man Magdeburg sagen?
Naja.
Auch Magdeburg.
Ich meine, mir ist es eigentlich egal.
Wie sagt denn der Magdeburger?
Ja, der Magdeburger, der sagt...
Magdeburg.
Magdeburg wahrscheinlich, genau.
Okay. Genau. Na ja gut, dann halt der, warte mal, ist Magdeburg ist ja auch nicht, ist ja nicht mehr Brandenburg, ne?
Nö, nee. Nee, Magdeburg ist Sachsen-Anhalt.
Ja, da für euch senden wir ja sowieso nicht, ne? Das ist ja nur, ihr habt ja den MDR, ne?
Wir sind ja, wir haben ja Sputnik und so.
Das heißt, dann kann ich ja immer auf euch rumhacken, weil dann sagt die Chefin hinterher nicht so, hör mal, da kannst du nicht, nein. Also Magdeburg, hallo Till.
Genau,
ja. Was war wichtig letzte Woche?
Letzte Woche war mir besonders wichtig, ich beschäftige mich schon seit längerem mit der veganen Ernährung.
Hui.
Und vor allem letzte Woche ist mir wirklich aufgefallen, wie ich das jetzt schon vertieft habe und wie ich jetzt wirklich schon darauf achte, dass das Essen auch vegan ist und so und wie
Echt?
Ich das ernst nehme, genau.
Ich finde es ja furchtbar.
Ja?
Ja, ich kann das nicht. Das ist mir, aber egal, erzähl du.
Ja, genau. Und das ist mir jetzt halt wirklich aufgefallen, dass ich jetzt echt starte, mich komplett vegan zu ernähren.
Geht es um nur die Ernährung oder um dein ganzes Leben? Weil vegane Ernährung ist ja relativ billig. Also so, das kriegt man ja hin. Also das würde ja sogar ich noch schaffen. Aber
ja.
Da hängt ja noch ein ganzer Rattenschwanz dran.
Naja.
Tierische Produkte.
Ja, meine ich. Also ich verzichte auf tierische Produkte eigentlich.
Bei deiner Ernährung oder in deinem ganzen Leben?
Bei meiner Ernährung.
Das heißt Lederschuhe trotzdem noch?
Ich weiß gar nicht, ob die aus Leder sind, aber...
Aber es interessiert dich auch
also
nicht weiter.
Also ich würde jetzt nicht unbedingt nochmal einen Ledergürtel kaufen oder so.
Aha.
Aber ja, weiß ich nicht. Also ich werde jetzt vor allem auf die Ernährung so. Das finde ich jetzt ein wichtiger Gedanke.
Warum vegan, warum nicht, Achtung, Anführungszeichen, nur vegetarisch?
Es gibt nochmal einen ziemlich großen Unterschied. Zum Beispiel finde ich auch die Art, wie man kocht. Ich meine, wenn man jetzt wirklich komplett auf Fleisch und so verzichtet, Ei, dann muss man das Essen komplett umstellen. Und das macht irgendwie Spaß. Und die andere Sache ist natürlich auch, also wirklich viele vegetarische Sachen sind, dafür werden immer noch Tiere gequält und es ist immer noch schlecht für die Tierhaltung, ist meistens ziemlich grenzwertig und solche Sachen.
Warum gehst du da nicht hin und kaufst ausschließlich, sagen wir mal, vegetarische Produkte aus ethisch zweifelsfreier Tierhaltung?
Das ist manchmal ziemlich schwer. Es gibt natürlich, ich denke mal, so ein Bioladen ist ziemlich, da gibt es eigentlich kaum Produkte, die jetzt wirklich, wo die Tiere krass leiden, aber es ist halt teuer natürlich und naja, man kann sich nie wirklich sicher sein. Und ich esse am liebsten wirklich so Gemüse und Nüsse und Hülsenfrüchte und alles sowas, das ist echt, das ist mein Lieblingsessen und deswegen passt das ganz gut.
Das ist wirklich ganz praktisch, ne? Kannst du tun, als wärst du überlegen, dabei machst du einfach nur Hobby.
Mach was?
Machst du einfach nur ein Hobby. Denkst du, du wirst das durchhalten?
Weiß ich nicht, also ich habe jetzt echt vor, das mal für eine Weile zu machen, ja.
Seit wann machst du das?
Ich mache das jetzt seit ungefähr, naja, 7 Monaten, 7, 6 Monaten.
Das ist ziemlich viel.
Ja, aber also ich war nie, in der ersten Zeit habe ich meistens nur die Hauptmahlzeiten vegan gekocht. Und zwischendurch oder morgens habe ich dann auch mal irgendwas aus dem Edeka, was es so gibt, Schokolade oder so gekauft.
Ja, stimmt, Schokolade kannst du auch nicht einfach so essen, oder?
Naja, gut, es gibt halt diese Sojamilchschokolade, die geht ganz gut.
Echt, schmeckt das?
Ja,
ich habe ja bei Sojaprodukte sind immer, die haben ja immer sowas Muffiges gerne, so einen muffigen Beigeschmack. Da bin ich immer total. Also wenn es Sojaschokolade gibt, die gut schmeckt, sag mir, wie sie heißt, dann probiere ich das mal aus.
Ich habe selber auch noch nicht wirklich viel Soja-Schokolade gegessen. Okay. Ist halt auch, ist meistens für mich teuer und naja, also da kann ich auch drauf verzichten.
Wie hast du damit angefangen? Also wie bist du darauf gekommen? Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt was...
Naja, also ich wollte halt Vegetarier werden. Ich war ein Jahr in Amerika und da haben die ziemlich viel Fleisch gegessen und ich hatte echt keine Lust mehr auf Fleisch.
Das kenne ich, das Gefühl, ja.
Ja, das ist, das war dann echt irgendwie zu viel und naja, dann hatte ich halt überlegt, gut, dann wäre ich Vegetarier. Bin ich zurückgekommen, dann bin ich echt auch Vegetarier geworden und dachte ich, naja, also mich hat das fasziniert mit dem veganen Kochen, weil das nochmal anders ist und ich kenne ein paar Leute, die auch vegan sind und ich finde das auch überhaupt nichts Schlimmes, wo man, also man muss sich auf jeden Fall Gedanken machen, um was man isst. Man kann nicht einfach, ja, man muss echt darauf achten, dass man...
Ja klar, wenn ich fleischlos esse, habe ich es relativ leicht, ne? Dann kann ich mir immer noch ein Ei in die Pfanne hauen.
Genau, zum Beispiel. Ja. Und so muss man halt wirklich jedes Mal überlegen, habe ich jetzt alles, habe ich davon genug und genau, einfach, ja, Kopf machen dazu.
Fehlt dir irgendwas? Vermisst du irgendwas?
Das kann man mal, also vermissen tue ich eigentlich nicht wirklich viel, aber das Messen geht halt immer schlecht. Was man sagt, wenn man jetzt wirklich so ein Jahr vegan gemacht hat, sollte man zum Arzt gehen und gucken, was einem fehlt. Aber davor.
Achso, ich meine jetzt überhaupt nicht im biologischen Sinne fehlt, sondern wirklich im psychologischen Sinne. Also ich habe zum Beispiel mal etwas über 2 Jahre kein Fleisch gegessen, habe einfach wirklich, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, weil das meiste Fleisch einfach auf fragwürdige Weise zustande kommt. Also dabei war mir immer wichtig zu sagen, mir sind die Tiere egal. Ja? Also es ist überhaupt keine moralische Entscheidung mehr, sondern wirklich, da ich gedacht so, ey, so das Standardfleisch, was es überall gibt, das ist so eklig, wie das hergestellt wird, da will ich irgendwie nichts mehr zu tun haben. Das war so mein Antrieb dabei. Was ich faszinierend fand, also ich esse für mein Leben gern Burger. Ja? Also so Hack. Ne? So, irgendwie Hack mit Gewürz. Das esse ich wirklich für mein Leben gern. Und witzigerweise hat noch nicht mal das mir gefehlt nach einigen Wochen. Also ich hatte wirklich im Prinzip vergessen, wie das schmeckt und dass es das gibt. Und habe auch teilweise an so Metzgereien den Geruch nicht mehr vertragen können.
Oh, aber im Burger machen sind Veganer teilweise ziemlich gut. Es gibt ja so Seitan, Tofu und so. Und ja, ich war letztens in veganen Restaurants in Berlin und da gab es wirklich die tollsten Burger.
Ja, nee, das funktioniert nur, das ist halt das Tragische ist, das funktioniert nur, solange du keinen anderen Burger isst. Das ist wie alkoholfreies Bier.
Ja,
kennst du das? Du trinkst die ganze Zeit alkoholfreies Bier literweise und denkst, ach, das schmeckt aber eigentlich ganz gut. Und dann trinkst du einen Schluck normales Bier und danach kannst du erstmal kein alkoholfreies mehr trinken. Und das ist leider bei veganen und vegetarischen Burgern bei mir genauso. Also dadurch, dass ich eben immer wieder Fleisch esse, bin ich so sehr darauf geeicht, Fleisch zu mögen, dass mir das vegetarische und vegane Zeug nicht wirklich schmeckt. Außerdem finde ich es total verdächtig. Es gibt beim Yellow Sunshine in Kreuzberg, da gibt es einen veganen Chicken Burger, ja, der schmeckt wie ein Chicken Burger. Und das ist Hexenwerk.
Ich hab den gegessen.
Das ist Teufelswerk, ist das.
Ich hab den witzigerweise gegessen im gleichen Restaurant und ich fand, der hat nach, wie gesagt, nach Schweinefleisch geschmeckt. Irgendwie witzigerweise.
Das wird ja immer schlimmer.
Ja. Na gut, da dachte ich auch, ja. Naja. Aber ich fand's lecker und ich fand's halt halbwegs ähnlich so.
Ja, wenn man kein Fleisch isst. Ich habe halt wirklich das Problem, es reicht mir da nicht. Und was ich mich immer frage, ist, warum macht ihr das so? Warum imitiert ihr eigentlich das Fleischzeugs? Vegetarisches Schnitzel, vegetarischer Dingens, wie heißt Gyros und so?
Also, das ist wirklich teilweise ziemlich Quatsch, weil wenn man Veganer ist, möchte man eigentlich auch nichts Fleischähnliches essen. Aber in dem Fastfood ist es manchmal auch ziemlich praktisch, einfach auch die Form, wie Fleisch ist.
Stimmt, das ist wahrscheinlich jahrhundertelange Fastfood-Tradition.
Genau, das ist einfach auch irgendwie Tradition, das ist praktisch und naja, manchmal ist es halt auch witzig, so, wenn man so einen Hotdog in der Hand hat und man weiß, es ist kein Hotdog, es ist rein pflanzlich, aber es sieht so aus. Das ist manchmal auch so ein kleiner Witzfaktor.
Ja. Ja, in der Regel, also beim Hotdog zum Beispiel, da bevorzuge ich sogar vegetarische Wurst. Weil die in der Regel was besser gewürzt ist und insgesamt so schmackhafter.
Ja, so vegetarisch und vegan ist da allgemein manchmal ziemlich heftig gewürzt, fast übertrieben.
Jetzt sagtest du, nach einem Jahr sollte man zum Arzt gehen und gucken, ob man tatsächlich Mangelerscheinungen hat.
Genau, weil der Körper das ja ganz einfach auch speichert, manche Sachen, und da kann man das nicht testen nach 1 Monaten. Ja.
Das hast du aber noch nicht gemacht.
Das habe ich noch nicht gemacht, nee.
Nimmst du irgendwie Vitamine oder sowas, so Nahrungsergänzungsmittel, wo man ja bei normaler Ernährung sagt, dass das unnütz ist?
Ja, das schwatzen mir schon viele Leute auf, ja. Ich habe das überlegt, ob ich das machen sollte. ich bin einerseits nicht wirklich ein großer Fan von, aber es wäre schon hilfreich so und teilweise. Ich bin auch gerade wirklich dabei, mich aktiv mit der Ernährung zu beschäftigen und zu gucken, was brauche ich wirklich und so. Das ist halt gefährlich. So in den ersten, also in den ersten zwei, drei Monaten hatte ich mir noch nicht viele Gedanken gemacht. Aber gut, da habe ich auch noch andere Sachen gegessen. Es ging. Da war das wieder okay.
Was ich mich außerdem frage, ist, du bist halt 16. Macht das nichts in, also es, ne, wahrscheinlich eine idiotische Frage, aber klär mich auf, macht das nichts an deiner Entwicklung? Also weil manchmal wächst man ja noch, Pubertät ist ja auch, ne, da regelt der Körper sich ja auch nochmal ein. Schadet das da nicht eventuell sogar nochmal ab extra? Oder?
Ja, eigentlich nicht, weil man eigentlich ja genauso nicht viele Nährstoffe und aufnimmt wie normal. Es kann halt schaden durch falsche Ernährung, ja. Das kann wirklich dann auch Schäden zufügen und auch spätere Schäden so. Allgemein, die dann nicht mehr weggehen, da muss man schon aufpassen. Aber ansonsten muss man sich da keine Gedanken machen, wenn man sich ordentlich ernährt.
Was für Spätfolgen?
Ja, es gibt also Krankheiten, die irgendwie durch falsche Ernährung ausgelöst werden, wie, ich glaube, Diabetes auch und so, weiß nicht.
Mhm. Was ist, kann dir passieren, dass du Diabetiker wirst, weil du vegan lebst?
Naja, bei Diabetes weiß ich nicht. Aber was passieren kann, ist Kalziummangel und dann so Knochenkrankheiten. Das ist zum Beispiel ziemlich gefährlich.
Wie würdest du an dieses Kalzium sonst kommen?
Kalzium, also normal.
Also klar, Brausetabletten, ne?
Ja, es gibt so Kalziumtabletten. Ja, und also was ich weiß, die setzen Kalzium mit in die Sojamilch auf jeden Fall. Obwohl man Sojamilch ja auch nicht zu viel trinken soll, das ist halt wieder andere Sachen.
Echt, wieso?
Ich habe gehört, dass das ein Weiblichkeitshormon drin hat und es ist halt schlecht, wenn man davon zu viel trinkt als Mann und so.
Wirst du nachher eine Frau, ne?
Ja, genau. Mhm. Das ist ja dann auch nicht das Ziel in der veganen Ernährung. Und aber Kalzium, gut, das gibt schon andere Sachen auch.
Gibt es sonst noch irgendwelche tierischen Sachen, die du ersetzen musst?
Hier Omega-Säuren und so. Das ist ja ein Fisch drin, viel. Omega-Fettsäuren und das ist halt wirklich, weiß ich nicht, das ist irgendwie zu 50% produziert das der Körper alleine und die anderen 50% braucht man oder so, muss man zu sich nehmen. Und keine Ahnung, das ist irgendwie ein.
Bist du einer von diesen Veganern, also dass du es jetzt im Radio anrufst und erzählst, ist klar, weil ich habe ja dazu aufgefordert. Bist du einer von diesen, es gibt einen sehr schönen Witz, der heißt, woran erkennt man auf der Party den Veganer?
Ja, und was
ist? Gar nicht, er wird es dir erzählen.
Okay. Nee,
ja, das Problem ist, und darum, das ist eins meiner Hauptprobleme mit Veganern, das ist eine Ideologie. Und die, bist du noch dran?
Ja.
Ah, okay, weil wurde gerade so leise in der. Das ist halt eine Ideologie. Und immer wenn jemand, wenn Menschen irgendwie eine Ideologie mit sich rumschleppen, von der auch noch anzunehmen ist, von der sie sowieso annehmen, aber von der, wo durchaus argumentierbar ist, dass das eine richtige Ideologie, sagen wir so, eine moralisch richtige Ideologie, rennen die halt sehr gerne rum und versuchen, andere zu missionieren und zu bekehren und stehen dann neben der Frikadellenschüssel auf der Party und kauen dir ein Ohr ab.
Nee, so bin ich nicht. Ich bin kein Missionar. Die meisten wissen auch nicht, dass ich jetzt vegan bin. Ich hatte das halt diese Woche beschäftigt und dachte ich, da kann man. Das passt jetzt auch.
Die meisten wissen das gar nicht.
Bei mir nicht, nee.
Ist das nicht schwer? So, ey, komm, Currywurst! Nee, lass mal fritten. Darfst du fritten?
Ja, es gibt ja, also man kann ja zum Beispiel auf jeden Fall sagen, dass man Vegetarier ist. Das wissen jetzt irgendwie alle und.
Stimmt, da muss man sich nicht rechtfertigen, das ist mittlerweile Mode. Ja.
Ja. Naja, genau. Jo.
Und du? Hast du sonst wie, also was ich irgendwie, ich habe noch nie schöne Schuhe gesehen, die nicht aus Leder waren zum Beispiel.
Ja, also ich weiß es nicht. Ich habe noch meine alten Schuhe von vor einem Jahr und da habe ich mich jetzt noch nicht zum Thema vegane Schuhe beschäftigt. Aber es gibt in Berlin auch ein paar Läden, die vegane Schuhe anbieten.
Habe ich noch nie geguckt nach. Also mir wäre es auch, also das aus verschiedenen Gründen finde ich Veganismus doof. Ja. Weil zum einen, wie gesagt, wegen dieses ideologischen Momentums, das da so dahinter steckt, da habe ich halt Probleme mit. Wahrscheinlich, weil ich einfach nur merke, dass ich moralisch zumindest da nicht gewinnen kann. Und mir wäre das halt zu anstrengend. Ganz ehrlich, mir wäre das einfach zu anstrengend.
zu anstrengend. Ja, ja.
Mir immer Gedanken darüber zu machen, wo kriege ich jetzt eigentlich vernünftige Schuhe her? Wo kriege ich jetzt, weißt du, wenn ich einen Gürtel brauche, dann gehe ich, dann gehe ich zum Schuhmacher, also zu so einem Lederschneider, ja, und sag, hier, mach mir mal meinen Gürtel so breit, so lang, die Schnalle, dankeschön. Und ich finde, man ist dann halt gut angezogen mit so Sachen. Und ich finde halt auch die Lederschuhe, die ich so trage, ich finde die halt auch wirklich schön. Und ich glaube, ich würde verrückt werden, wenn ich gucken müsste, wenn ich mir immer so Plastikschuhe kaufen müsste.
Obwohl es ja auch viele Veganer gibt oder so, die dann sich einfach ihren Ledergürtel kaufen und sagen, gut, das ist jetzt eine Sache, das nehme ich jetzt nicht so übel. Und das ist da eigentlich auch okay. Und
findest du? Das finde ich gerade nicht.
Na, also es kommt drauf an, wie weit die das treiben, aber ich denke mal, bei einem Ledergürtel, meine Güte.
Aber das ist doch auch Tierausbeuten.
Es ist auch Tierausbeuten, aber es ist nur einmal Tierausbeuten. Und wenn man zum Beispiel sich jetzt jede Woche eine 12er Packung Eier kauft, dann ist das halt eine viel höhere Tierausbeutung. Teilweise.
Ja, aber wo ziehe ich die Grenze? Also wie kann ich erkennen, dass, also ne? Ich muss doch irgendwie einen allgemein verbindlichen Maßstab haben, ich anlege, um zu gucken, ob ich mich gerade richtig oder falsch verhalte.
Ja, ich meine, der Maßstab, es gibt jetzt auch keine hundertprozentige Definition, aber viele sagen halt, Veganer ist wirklich, wenn man komplett auf tierische Ernährung verzichtet. Aber wenn man sich jetzt einen Ledergürtel kauft, dann ist ja, sagen wir mal, der Prozentsatz von wie viel man jetzt Tiere geschadet hat, ziemlich gering. Hm. Und deswegen gibt es viele Leute, die das mit dazu zählen.
Hm.
Ja.
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 Till, ich danke für deinen Anruf.
Okay.
Und wünsche dir noch eine gute Nacht.
Ja, danke.
Tschüss. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz und seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110 teilzunehmen am Wochenrückblick. Ich würde ganz gerne mit euch zusammen auf die letzte Woche zurückgucken und im Zweifelsfall auch auf die nächste Woche vorausschauen. Denn irgendwas wird wichtig gewesen sein letzte Woche in eurem Leben. Und ich wüsste ganz gerne, was das war, was wichtig war. Weil mir aufgefallen ist, dass wenn ich die Tagesschau gucke oder Zeitung lese, lese ich immer nur Sachen, die wichtig sein sollen. Aber ihr sagt mir immer was ganz anderes, was wichtig war. Und das finde ich ganz lustig zu beobachten, wie da so die Diskrepanz ist. 0331 70 97 110.
Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Der Wochenrückblick am Sonntag. Ich lade euch ein, anzurufen unter 0331 70 97 110 zu erzählen, was in der vergangenen Woche wichtig war. Ja, was auch immer das ist. Ob das was ist, was ihr in der Zeitung gelesen habt oder ob das was ist, was euch passiert ist. Und möglicherweise gehört ihr sogar zu den Leuten, denen was passiert ist, worüber man dann in der Zeitung lesen konnte. Hatten wir ja auch schon mal hier so einen Anrufer, der in dieselbe Schule geht, wie in dieselbe Klasse gegangen ist, wie dieser Wahnsinnige, der den Bus entführt hatte da vor ein paar Wochen. Da ruft durch, 0331 70 97 110, was ich ja ziemlich grauenhaft finde, was ja im Grunde auch dann zum Wochenrückblick gehört, denn heute ist ja auch noch diese Woche. Städtefreund hat aufgehört, ja? Also im Tatort, der Assistent von Inga Lürsen in Bremen ist es, glaube ich, ist jetzt nicht mehr Oliver Mommsen, sondern irgendein Neuer, von dem ich nichts weiß, weil ich hier auf dem Weg zur Arbeit war, als der Tatort lief. Ich bin ja Städtefreund-Fanboy. Also ich bin ja von nix wirklich Fan, aber Oliver Mommsen muss sich von mir in Acht nehmen. Ja? Und jetzt hört er da einfach auf. Ja? Jetzt muss der Mommsen sich doppelt von mir in Acht nehmen. Das heißt, ich werde ihn gleichzeitig anhimmeln und anschnauzen. Also ich werde vor ihm im Staub mich rumwälzen, weil ich den so toll finde. Und ihn gleichzeitig beschimpfen, bespucken und mit wilden Flüchen belegen. Ja? Der Oliver Mommsen. Falls irgendwer von euch Oliver Mommsen kennt, ja, ruft den mal an. Der soll sich mal hier melden, 0331 70 97 110 und soll mal erklären, was das soll. Ich will Städtefreund wieder haben. Ihr könnt natürlich auch hier anrufen und einfach mal euren Wochenrückblick zum Besten geben unter 0331 70 97 110. Es geht weiter mit dem Thomas aus Bamberg. Hallo Thomas.
Hallo.
Hallo. Auf dich ist Verlass, Thomas. Das ist doch schon mal schön.
Na, ich habe das heute irgendwann schon mal gelesen, dass du das heute Abend machst. Dann habe ich mir gedacht, dann kann ich mir jetzt anrufen und mich aufregen.
Ja, der, so ist das ja gemeint. Irgendwas wird dich bewegt haben vergangene Woche. Und das sollst du erzählen. Das ist die Idee heute Abend. Ich hoffe, dass das trägt. Also bisher ist die Anruferfrequenz nicht so besonders für den Wochenrückblick jeweils. Mal gucken.
Ja, die Leute müssen sich vielleicht daran gewöhnen, dass tatsächlich auch die kleinen Sachen zählen.
Das kann gut sein. Ne? Das ist immer, wenn man sagt, so was war wichtig letzte Woche, ist es immer direkt so, Pferdefleisch. So, ne? Aber muss ja nicht.
Naja, vor allen Dingen, das ist ja eigentlich,
Pferdefleisch ist schon ein bisschen älter, ne? Aber kocht halt immer wieder hoch, was eigentlich auch ganz interessant ist, dass es immer wieder hochkocht, ne?
Ja, das ist auch die richtige Wortwahl, ne? Jetzt so in der Lasagne, da kommt das nochmal.
Mal ein bisschen einreduzieren lassen, das Pferd.
Genau. Entschuldigung.
Thomas.
Nee, ach, ich habe mich eigentlich über so eine Marginalie ein bisschen aufgeregt und ich habe irgendwie dann gerade eben festgestellt, dass ich mich heute Morgen, als ich mit meiner Mutter telefoniert habe, darüber länglich ausgelassen habe, wie furchtbar das alles ist.
Moment mal, eins wüsste ich gerne noch. Du bist ja Lehrer. Und hattest dich beim letzten Wochenrückblick vor 2 Wochen über einen Schüler beklagt, wo du erzählt hattest, dass der ständig blau macht und mit fragwürdigen Entschuldigungszetteln kommt. Hast du das in den Griff gekriegt?
Das habe ich an meinen Chef weitergeleitet, der mit der größtmöglichen Kanone auf den jungen Mann geschossen hat jetzt gerade. Werden wir mal sehen. Also vom Prinzip her war das ja so, dass der sein ärztliches Attest von seiner Mama unterschrieben bekommen hat, weil die Mama war halt Ärztin. Und jetzt haben wir ihm halt mal so eine Schulunfähigkeitsuntersuchung an die Backe geklebt.
Ja, das heißt, ihr lasst ihn jetzt darauf untersuchen, ob er überhaupt nicht mehr kommen muss.
Richtig, naja, das Geile ist, wenn also er muss halt beim Amtsarzt auflaufen, der kriegt alle Befunde. Ja, mit der Argumentation, der hat ja den halben Januar gefehlt.
Ja.
Mit ärztlichen Attesten, das muss ja was Schwieriges sein.
Stimmt, da muss man mal nachgucken. Ja.
Ne, so, wenn der Amtsarzt dann sagt, ja, der ist nichts, dann kriegt er halt dauerhaft diese amtsärztlichen Atteste drauf, weil dann liegt die Vermutung nahe, dass der da irgendwie Gefälligkeitsatteste bekommen hat.
Das stimmt.
Komischerweise hat er aber auch seitdem nicht mehr gefehlt. Ganz eigenartig.
Das ist ja dann auch im Sinne seiner Ausbildung, das dient alles ihrer eigenen Sicherheit.
Ja, man hat halt für die Leute Verantwortung auch, wenn sie das dann nicht unbedingt so freundlich finden, wenn man die mal wahrnimmt.
Ich finde das ganz witzig, dass du, also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mit allen Lehrern im Freundes- und Bekanntenkreis noch nie darüber gesprochen habe, aber also, du bist der erste Lehrer, der mir von sich aus sagt, dass er sich auch den Schülern gegenüber verantwortlich fühlt und dann nicht einfach nur einen Job macht. Aber wahrscheinlich machen das alle Lehrer oder die meisten, oder?
Da haben wir alles im Lehrerzimmer rumlaufen. Der Punkt ist ein bisschen, ich glaube, das gehört zu meinem Job. Also der Freistaat Bayern gibt mir ein signifikant hohes Gehalt mit zusätzlichen Sicherheiten, ne, und so weiter und so fort, dafür, dass ich dafür sorge, also aus meiner Sicht jedenfalls, dass möglichst viele Leute dieses Fachabitur bestehen. Ob die das jetzt wollen oder nicht. Ja, also
ja, die meisten wollen das wahrscheinlich, aber sie wissen es nicht?
Ja, naja, also das, meine Güte, das sind halt auch Jugendliche, ne? Und ich kann das halt immer auch nachvollziehen, dass dir die Party am Freitag näher ist, als da früh aufzulaufen und dich irgendwie durch diese 6 Stunden zu schlagen. Mhm. Aber dann müssen wir halt auch mal dafür sorgen, dass du das tust. Also das gehört halt im Endeffekt mit dazu. Ja, also wie gesagt, also ich sehe immer so, ich habe eine Jobbeschreibung. Die Jobbeschreibung heißt, die Leute zu einem möglichst guten Fachabitur zu führen.
Mhm.
Ja, im Zweifel auch gegen ihren Willen. Ja.
Steht das da so drin? Nein, das steht da nirgendwo, ne? Im Zweifelsfall.
Da steht gar nichts drin.
Das hätte ja sein können, dass da steht ne?
Nee, das ist doch eigentlich das Problem mit dem Lehrerjob, dass du eigentlich keine anständige Jobbeschreibung hast. Ja, also wenn ich dich jetzt frage, für was du dein Geld kriegst, dann kannst du mir das relativ klar sagen.
Dafür, dass ich im Radio rede, idealerweise mit Menschen.
Richtig. Ja. So, und jetzt frag mal Lehrer. Da wirst du sehen, dass viele Leute so eine klare Beschreibung dessen, was sie da eigentlich tun, nicht haben. Und das ist so ein bisschen die Krux.
Mhm.
Ja, also das kann alles sein. Ich bin auch zufrieden mit den Leuten, die sagen, ich möchte dringend junge Menschen bilden. Die sind zwar etwas verstrahlt und leiden am Ende wahrscheinlich unter Burnout, aber das ist wenigstens eine Ansicht. Am schlimmsten sind die in die Schule gehen und sagen, ja, ich bin ja hier und ich mache jetzt das mit dem Unterricht. Und die sind alle doof.
Ja, und ich habe vormittags recht und nachmittags frei.
Ja.
Ja.
Hab ich auch.
Hab ich auch.
Sorry, außer Mittwoch.
Außer Mittwoch.
Das habe ich nachmittags
unterrichtet. Das ist auch, man hat immer, wenn man Bayern nachäfft, will man sprechen wie Ottfried Fischer, so kurzatmig irgendwie, ne? Ja, der Hobby. Ah, Unterricht.
Ja, die reden auch so.
Achso, die reden wirklich so. Die sind alle so kurzatmig, weil die immer so Berge hoch müssen, ne?
Ja, genau.
Der
ja,
Bayer ist kurzatmig. Was? Das ist Bier. Das kann auch sein. So, was ist jetzt eigentlich die Marginalie, die dich vergangene Woche bewegt hat?
Ach, es ging durch die Nachrichten, dass jetzt verschiedene Bundesländer auf die Idee gekommen sind, das Sitzenbleiben abzuschaffen.
Und ja, super, relativ, ja.
Ja, also, um das gleich zu sagen, ich finde, die Idee ist nicht schlecht, aber das in dem System zu machen, das wir jetzt haben, ist total hirnrissig.
Ich wollte gerade fragen, geht das überhaupt in diesem also wir reden jetzt über das dreigliedrige Regelschulsystem wahrscheinlich, ne?
Genau, also über den Wahnsinn, der da draußen so herrscht und sich Bildung schimpft. Das habe ich nicht gesagt, ich arbeite für
die. Genau, du arbeitest für die. Du gehörst zum System.
Ja, das System hat noch nicht mitgekriegt, ich dazu gehöre. Ja. Vielleicht bin ich deswegen noch da. Das Problem ist eigentlich, wenn du siehst, wie dieses System aufgebaut ist, dann hast du ja vom Prinzip her regelmäßige Leistungstests, ja, was immer die auch sein mögen. Und es ist vorgegeben, was ein Schüler theoretisch am Ende des Schuljahres gelernt haben muss.
Ja.
Wir reden über die Theorie, nicht über das, was tatsächlich passiert. Mhm. So, wenn ich in diesem System jetzt die Möglichkeit wegnehme, dass ein Schüler am Ende des Schuljahres bei nicht ausreichendem gelernt haben, dessen, was er gelernt haben muss, das nochmal machen kann, ja, welche Chance hat er denn da? Weil die Angabe für das nächste Schuljahr ist ein neuer Stapel, ein neuer Lehrplan, in dem steht dann was ganz anderes drin. Ja, wo soll der das herkriegen? Mhm. Ja, also entweder ich mache es modular und sage, okay, ich mache es abhängig von dem Bildungsstand des Schülers, welchen Stoff er können muss,
ja,
und dreht die ganze Sache rum und teste vom Prinzip her die Fähigkeiten des Schülers und richte mich daran aus, wie ich ihn weiterbilde.
Ja.
Ja, oder ich bleibe bei dem, was wir jetzt haben, dass der Lehrplan starr ist und ich den Schüler durch diesen Lehrplan peitsche. Dann muss ich aber auch dafür sorgen, dass er im Zweifel Sachen, die er bisher nicht gelernt hat, nochmal lernen kann.
Das heißt, wenn ich das im bestehenden System so machen wollen würde, dass ich Sitzenbleiben abschaffe, müsste ich sowas verpflichtende Sommerferienunterricht oder sowas, verpflichtende Nachprüfung oder irgendwie sowas machen, ne?
Ja,
also irgendwie bis zur Versetzung oder bis zum neuen Schuljahr sicherstellen, dass er es gelernt hat, wenn er es bis zum Ende des alten Schuljahres nicht gelernt hat.
Richtig.
Wobei, aber wer haftet dafür, dass er das auch lernt? Das geht tatsächlich gar nicht.
Ach, wir hoffen doch nicht mal dafür, dass die Leute im Schuljahr das lernen, was im Lehrplan steht.
Naja, aber dann bleiben sie halt sitzen. Im Zweifelsfall bleiben sie dann sitzen. Ja, also im Zweifelsfall haftet der Schüler selber dafür, dass er nicht gelernt hat, was im Lehrplan steht. Ne?
Der ist so immer schuld.
Ja, klar, also das ist klar.
So, ne? Also
dumm, schuld und dumm. Schüler sind dumm, hat ein Freund von mir gesagt, ist Lehrer.
Ja.
Also im Zweifelsfall, also im jetzigen System mit dem Sitzenbleiben, die Haftung ist ganz eindeutig geregelt. Ne? Klar, liegt es im Zweifelsfall am Lehrer, ihm das nicht beigebracht zu haben. Aber er hätte ja auch gucken können, was er können muss und hätte sich das selber drauf schaffen. Egal. Jetzt auf so einer Metaebene liegt die Haftung beim Schüler, weil der bleibt sitzen, der muss nochmal. Und dadurch ist halt sichergestellt, dass er es lernt. Bilden wir uns ein. Aber wenn diese Haftung weg ist, Wenn du den Schüler überhaupt nicht mehr irgendwie auch mit irgendwas bedrohen kannst, weil im Zweifelsfall ist Sitzenbleiben ja auch eine Bedrohung, wenn du den überhaupt nicht bedrohen kannst mit irgendwas, warum sollte der dann das, was er dieses Schuljahr nicht gelernt hat, überhaupt irgendwann nochmal lernen? Da hat er überhaupt keinen Grund für. Ja.
Ja. Naja, das ist ja an den Hauptschulen vom Prinzip ja schon das Problem, dass du an der Hauptschule die Leute zwar durchaus sitzenbleiben lassen kannst, aber dadurch, dass die Hauptschule keinerlei Bedrohungspotenzial im Sinne des noch tieferen sozialen Abstiegs hat, dass den Leuten im Zweifel scheißegal ist.
Mhm.
Ja, weil es ist ja nicht so, dass dem durchschnittlichen Hauptschüler nicht irgendwo bewusst ist, dass der Rest der Welt ihn für unfähig des Atmens hält und generell für etwas, was die Gesellschaft eigentlich nicht braucht.
Ja.
Das wissen die durchaus schon. Also da hast du dann halt zwei Teile. Die eine Hälfte kommt dann bei mir an der Berufsoberschule vorbei und beweist, dass sie eigentlich gar nicht auf die Hauptschule gehört hätte. Ja, also wenn man dem Laum und der Hauptschule glaubt. Und die andere Hälfte, die findest du dann im Gang beim Arbeitsamt, weil die haben dann vom Prinzip her diese Erwartung, diese Gesellschaft an den durchschnittlichen Hauptschüler so teilweise formuliert, dann auch noch schön erfüllt. Ich meine, das kann es beides nicht sein. Die haben alle Potenzial.
Ja.
Ja.
Ja, wobei, wenn du dann irgendwann, also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass du, wenn du lang genug auf der Hauptschule warst, dass du dann auch kein Potenzial mehr hast. Also dass sich das System, also ob du jetzt auf dem Gymnasium irgendwie in Form gepresst wirst, auf welche Weise auch immer, oder ob du auf der Hauptschule in Form gepresst wirst, es nimmt sich dann, glaube ich, nichts mehr. Also ich würde mir mal vermuten, dass wenn du 5 Jahre oder sowas auf dem Gymnasium warst, dann funktionierst du in einer ganz bestimmten Weise. Und wenn du 5 Jahre auf der Hauptschule warst, auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass du das Potenzial verlierst, das du hast, wenn du nur lang genug auf so eine Schule gegangen bist.
Ja, wenn du an der Realschule warst auch. Also die Erfahrung machen wir sehr oft. Dieses, nachdem ja so die Fachoberschule und so diesen Schulen nachgelagert ist, aber wir mit denen nichts zu tun haben, ja, hast du halt dieses komische Phänomen, dass wir mit ganz anderen Erwartungen so an den Schüler rantreten, als der bisher hatte, weil wir halt mit denen nichts zu tun haben. Und dann lernst du halt zum Beispiel solche schönen Sachen wie, dass der an der Realschule lernt, wenn du eine Fragestellung hast und da kommt das Wort Gesetzgebung drin vor, dass er dir den kompletten Gesetzgebungsprozess hinschreibt, weil er gelernt hat, dass er dafür die meisten Punkte kriegt. Nun frage ich aber vielleicht irgendwas Spezifisches aus dem Gesetzgebungsprozess und dann kriegt er da keine Punkte drauf, hat aber dir eine DIN-A4-Seite hingeschrieben, weil er ja brav das alles auswendig gelernt hat. Also merkst du daran, dass er vom Prinzip her an der Strategie, die ihm beigebracht wurde, wie man ein guter Schüler ist, komplett scheitert. Und ja, na gut, das muss man dann halt irgendwie dran arbeiten. Ja, hat aber ein Jahr
schaffst
Zeit.
Du das, ich wollte gerade sagen, die sind ja nicht so lange bei euch in der Schule. Schaffst du das denn überhaupt, daran zu arbeiten?
Ich habe mich in den letzten Jahren ein bisschen schwerer damit getan, hab mich letztens mit einer Kollegin zusammengesetzt, das Problem dann auch nochmal so der vor die Nase gehalten, also die ist Geschichtslehrerin, ich bin Sozialkundelehrerin, wir haben da so und so ein bisschen dasselbe Problem und das im Endeffekt mache ich mittlerweile halt extra Stunden, wo man sowas mal übt, wo ich dann halt so eine Denkfrage mal hinknall, ja, und zu den Leuten sage, so, Sie haben jetzt mal eine halbe Stunde Zeit, formulieren Sie mal eine Antwort. Wir dann durchsprechen, warum das wieso ist. Weil doof sind die alle nicht. Ja, das ist ja der Punkt. Sondern sie sind halt auf eine bestimmte Art erzogen worden.
Ja.
Und ja.
Also, aber kriegt man das dann noch geknackt? Also weil sie kommen ja, also sie sind nicht doof, aber sie benehmen sich doof. So kann man es ja, glaube ich, beschreiben. Kriegt man dieses Benehmen, also dieses doofe Verhalten aus den eigentlich nicht doofen Leuten denn überhaupt noch raus?
Ja, so zu größten Teilen. Du merkst dann halt irgendwo, dass die Leute, die sich dauerhaft darauf verlassen, halt tatsächlich auch unter anderen Bedingungen am Ende ihrer Mittel wären. Ja, also ich habe da echt, ja, du hast halt auch immer so den Fall, was weiß ich, in Englisch gibt's halt so Aufsatzformen, ja, und das kannst du halt den Leuten 100-mal erzählen. Ja, es gibt halt bestimmte Leute, die sich partout da nicht dran halten, auch wenn du ihnen sagst, hier, pass auf, du kannst den größten Käse schreiben, solange der zwei Absätze hat. Ja, bin ich zufrieden und gebe dir mindestens die Hälfte der Inhaltspunkte. Ja, wenn du mir erzählst, dass der Mond aus Käse ist, es ist vollkommen egal an der Stelle. Hauptsache, es sieht so aus wie auf Zettel A.
Ja.
Kriegen die nicht hin. Ja, und das teilweise dann, weil sie versuchen, gut zu sein.
Ja, weil sie versuchen, das zu sein, was sie mal gelernt haben, was gut ist.
Ja, das auch, aber auch, weil die dann so angestrengt sind, dass sie das nicht hinkriegen. Ja, also so, ich will einen besonders schönen Aussatz schreiben. Der soll nicht schön sein, der soll richtig sein. Ja, für schön haben wir keine Zeit. Also, das ist so.
Denkst du, du hältst das durch, was du da machst? Also, weil du erzählst, natürlich, ist ja normal, man erzählt ja nur die frustrierenden Erlebnisse, weil eigentlich ja auch immer nur die Abweichungen von der Normalität, die ja hoffentlich noch der angenehmere, überwiegende angenehmere Teil des Alltags ist. Also, man merkt sich oder berichtet ja nur die Abweichung von der Normalität. Gibt's genug Erfolgserlebnisse bei dir, dass du die Frustration, die du da immer wieder mitnimmst, gut ausgeglichen kriegst?
Na, ich habe für mich mal Intrigen einfach mal mit der Sache gemacht, ne? Also ja, meistens schon. Wir haben jetzt diese Woche bei uns Zeugnisse rausgegeben und ich konnte eigentlich so zu größten Teilen sagen, also meine Damen und Herren, ja, das war in Ordnung. Das war zwar nicht immer brillant, aber es war in Ordnung. Und was immer das Schönste ist, ich habe ja so eine Förderklasse, zu denen habe ich nur gesagt, naja, jetzt überlegt euch mal am Anfang des Schuljahres, wer von euch hätte gedacht, dass ihr mir solche Aufsätze schreiben könnt, wie in der zweiten großen Arbeit, die wir geschrieben haben? Haben sie mich nur alle angeguckt und haben genickt. Das hätten sie nicht gekonnt. Mhm. Und dann weißt du, okay, man kann daran was ändern. Das, okay, da habe ich auch 10 Stunden Englisch die Woche. Ne? Also da kann man alles mitmachen.
Ja.
Denn wer es mit 10 Stunden Englisch die Woche nicht hinkriegt,
der hat irgendein anderes auch, Problem. Ja, also, aber, ja.
Ja, der ist dann am Ende seiner Möglichkeiten.
Ja.
Aber ansonsten geht das eigentlich alles. Und du hast immer solche Sachen. Also es gibt immer schöne Momente. Das wäre ja blöd, wenn es nicht so wäre.
Ja.
Und ich glaube, das Problem ist halt echt, du hast es ja schön gesagt, und man konzentriert sich nur auf das Schlechte. Ich habe viele Kollegen, die laufen halt wirklich gegen, oh, die sind alle doof. Man muss da einen Schritt zurücktreten und sich das angucken und sich denken, ja, stimmt es denn? Ich habe ja auch eine Klassenleitung. Ich habe mich mit der Klasse ein bisschen rumgehabert am Anfang des Schuljahres. Mhm. Ja, und dann habe ich mich irgendwann mal hingestellt und habe den auch mal so, habe den das lustigerweise auch als Vortrag gehalten, weil ich irgendwie relativ unzufrieden war. Und meinte dann so, eigentlich sitzen da drin nur 3-4 Leute, die mir tierisch auf den Keks gehen. Der Rest arbeitet mit, ist mehr oder minder brillant, ja, tut, was ich ihnen sage und gibt sein Bestes. Mhm. Und dann muss ich mir doch nicht von den 3 Leuten, die da drin sitzen, die ich mir dann halt gesondert schnappe und denen dann gesondert in den Arsch trete oder in gewissen Rede oder sonst was mache, was du halt je nachdem nach Schüler machen musst, ja, muss ich mir doch dann nicht mein Gefühl für die Klasse vermiesen lassen.
Hast du mitbekommen, was ich mich die ganze Zeit frage, ist, war diese Idee, das Sitzenbleiben abzuschaffen, ist das überhaupt weiter gedacht worden schon öffentlich? Also gibt es irgendwie einen Vorschlag seitens der Politik, wie das zu bewerkstelligen sei? Also was passiert dann, wenn ich die Hälfte des Stoffes eines Halbjahres nicht kann und beim nächsten Halbjahr das genauso ist und ich nach 2 Jahren im Grunde ein Jahr verloren habe, dann kann ich doch unmöglich einen Schulabschluss bekommen, oder?
Also ich habe das nur so nebenbei im Morgenmagazin gehört und dann ging diese Diskussion hin und her. Soweit ich weiß, gibt es Bundesländer, darunter Berlin, wo das schon so irgendwie teilweise abgeschafft ist. In Bayern haben wir so eine, so eine bindige Regelung an den Gymnasien, die heißt Probezeit. Das heißt, du kannst theoretisch, wenn die Lehrer der Meinung sind, dass du das schaffst, in die nächste Klasse versetzt werden, musst aber zu einem bestimmten Zeitpunkt halt entsprechende Noten haben, sonst fällst du automatisch zurück. Mhm. Muss man dazu sagen, das wird mittlerweile als Erpressung benutzt, also sprich, die Leute, die Probezeit kriegen, den gibt man primär Probezeit, weil man denen sagt, so, pass mal auf, mein Freundchen, jetzt hast du ein Vierteljahr Zeit, wir sind der Meinung, du bist eine faule Sau, ja, du klotzt jetzt hier mal richtig ran und gibst gute Noten, sonst bestrafen wir dich mit Nachsitzen. Mhm. Also, ja, sonst mit Sitzen bleiben. Und das ist dann die Argumentation, die da gefahren wird, während eigentlich ja die Argumentation sein müsste, Schüler XY bekommt Probezeit, weil wir der Meinung sind, dass er das eigentlich kann, mhm, ja, und er uns das nochmal beweisen soll und nicht andersrum. Aber also das gibt es bei uns zum Beispiel auch. Ich denke mal, das ist an vielen Stellen schon aufgeweicht. Das Problem ist halt, wie gesagt, was machst du gegen diesen Fahrstuhleffekt? Das ist halt im Endeffekt so, dass ein Schüler, der in der 7. Klasse eine 5 in Latein hat, in der 8. Klasse nicht besser wird. Ja, ja. Und das ist ja auch für die Schüler immer mit den Noten das Frustrierende. Ja, wenn ich halt einen 5er in Englisch habe, in der 5. Klasse, dann werde ich mich wahnsinnig schwer tun, in der 6. Klasse besser zu sein, weil ich im Endeffekt mehr machen muss als derjenige, der eine 1 hat.
Ja, klar.
Der eine 1 hat, macht nur die Arbeit, dass er wieder seinen 1er kriegt. Mhm. Ja, wenn der mit dem 5er auf eine 4 will, muss er die Arbeit machen, die der für die 1 macht.
Ja, der 1er Kandidat tut, was nötig ist, und der 5er Kandidat muss tun, was möglich ist.
Ja, ja,
das ist viel mehr, ja.
Und das ist ja auch was eigentlich immer diese ganze Sache so furchtbar macht. Also wenn ich irgendetwas zu entscheiden hätte, wenn ich so einmal das Bildungssystem umstellen dürfte, ja, würde ich den ganzen Kram wegwerfen und würde sagen, wir testen halt auf Kompetenzen. Wir machen es genau andersrum. Du kriegst halt am Ende des Schuljahres so einen skalierenden Test in die Hand gedrückt und je nachdem, welchen Wert du da drin hast, kriegst du halt von uns bescheinigt, okay, ja, am Ende dieses Schuljahres hast du folgendes Niveau im Bereich Deutsch erreicht. Und da gibt es halt einfach mal Skalen für, fertig ist. Mhm. Ja, und je nachdem, welchen Test du dort erreichst, kommst du erstens in deine neue Klasse. Mhm. Und zweitens, können wir gleich mal gucken, wie gut dein Lehrer war.
Ja.
Wäre auch mal so ein Ding, ne? Und zweitens weist du das am Ende als Zeugnis aus. Das heißt, was weiß ich, nach 12 Schuljahren steht halt drauf, ja, der Holgi hat von 15 möglichen Niveaus, ja, 12 in Deutsch erreicht, in Mathe von den 15, die möglich sind, vielleicht nur 10 und so weiter und so fort. Da würde sich ja jeder Arbeitgeber drüber freuen, denn damit kann er endlich mal was anfangen.
Mhm.
Ja, also.
Stimmt.
Das wäre ja mein feuchter Traum.
Ist halt schwierig, das dann irgendwie in die Hochschule zu übersetzen, ne?
Na, wieso das?
Obwohl, man könnte sagen, okay, Hochschulzugang ist dann ein bestimmtes durchschnittliches Niveau oder ein bestimmtes Niveau in allen Fächern, ne?
Ja, na, nicht mal das. Du könntest den Hochschulzugang tatsächlich einfach mal davon abhängig machen, wo die Leute gut sind. Ja, ich brauche ja nicht dieselben Fähigkeiten, um ein guter Physikstudent zu sein, um ein guter Englischstudent zu sein, ja. Und da könnten sich die Hochschulen halt auch ihre Leute viel, viel besser aussuchen, weil die haben ja immer noch das Problem, dass zum Beispiel in BWL da meterweise Leute reinrennen, die eigentlich allesamt keine Ahnung haben, was sie da tun. Ja? Wenn du dann halt auch jemanden hast, der zum Beispiel in Wirtschaft und in Mathe gute Noten hat, dann würdest du den eher nehmen, als jemanden, der in Deutsch und Geschichte gute Noten hat. Ja. Und also die Idee ist halt vom Prinzip her immer, teste die Kompetenz. Ja? Ja. Weil dann kannst du halt auch irgendwie eine Aussage treffen.
Redest du über sowas mit deinen Schülern auch? Manchmal. Weil eigentlich wäre es ja interessant, mal die Schüler zu fragen, ob die das überhaupt wollen oder wie die es gerne hätten. Gut, abgesehen davon, dass sie es am liebsten gar nicht hätten. Also, aber es gibt ja genug Schüler, die durchaus der Schule wohlgesonnen sind oder der Ausbildung wohlgesonnen sind. Genau. Vielleicht müssten wir die mal fragen, wie sie es gerne haben wollen. Vielleicht haben die ja viel mehr Ahnung als wir alle zusammen. Wir Profis.
Ja, also manchmal frage ich die da schon. Die haben halt generell, wenn die bei uns ankommen, wir sind halt auch noch eine richtige Mühle eigentlich als Schule, also das musst du schon so sehen. Empfinden die das alles nur als Qual, ja, und als notwendig. Also vom Prinzip her so ein bisschen so die Notwendigkeit, um Sozialstatus zu erlangen.
Ja.
Weil ist ja keiner da, um tatsächlich Bildung zu kriegen. Ja. Das interessiert doch keinen.
Es ist auch viel zu abstrakt.
Ja,
Bildung ist halt total abstrakt. Also klar, wenn du aus einem Haushalt kommst oder aus einer Familie kommst, die, Bildungsbürgertum oder was auch immer ist, also wo Bildung den ganzen Tag irgendwie vorhanden ist, wo viel gelesen wird, so was man so kennt, Hausmusik, was man so zur klassischen Bildung irgendwie dazu zählt, da ist es überhaupt nicht die Frage, ist Bildung gut oder schlecht und wozu dient das? Aber ich glaube, das ist halt abstrakt. Ich meine, wenn du irgendwie den ganzen Tag mal lochen gehst oder so, ja, und am Monatsende gerade mal ein bisschen Kohle übrig bleibt, dass du vielleicht einmal im Jahr eine Woche in Urlaub fahren kannst auf der Ostsee, dann kannst du mit dem Begriff Bildung, glaube ich, auch gar nichts anfangen. Das ist halt total seelenloses Wort dann eigentlich.
Naja, die Frage ist auch, musst du das? Ja, also ich muss doch
das
nicht...
Das ist nicht die nächste Frage, ja.
Ich muss doch im Zweifel den Leuten gar nicht bewusst machen, dass sie Bildung haben, sondern Bildung ist ja vom Prinzip her eine Eigenschaft, die ich erwerbe, mit der ich die Welt auf eine andere Art sehen kann. Also das ist eine von den großen Definitionen. So, das machen wir einfach. Das fragst du doch lieber nicht. Weil wenn ich den Menschen frage, willst du unmündig bleiben, da ist die Welt einfach, alles ist toll und hier hast du einen Hamburger, da weiß ich, was der mir sagt. Ja. Wenn ich ihm stattdessen sage, so, ich kann dir das übrigens auch alles richtig schlimm komplex machen, dann hast du die ganze Zeit Sorgen, aber du weißt wenigstens, warum du Sorgen hast. Ja? Das ist ja der Grund, warum die Bildzeitung 2 Millionen Leser hat.
Ja, weil die Leute sagen.
Ja, weil die Welt ist einfach. Ja. Ja? Der Moslem ist schuld. Ne? Und der Rumäne hat uns das Pferdefleisch in die Lasagne gepackt und fertig ist und das ist doch alles schön.
Ja, eigentlich auch interessant, dass noch keiner angerufen hat und gesagt hat, hier Pferdefleisch ist doch eigentlich auch von letzter Woche noch, ne? Oder? Ja, Pferdefleisch ist eine Woche älter, stimmt. Ja. Pferdefleisch ist eine Woche älter. Naja.
Das ist ja auch so ein Thema, wo ich mir da echt so denke. Also ich meine, wie gesagt, die interessanteste Frage ist, wo kriegen die ganzen Pferde her? Das hat sich, glaube ich, mittlerweile geklärt. Die Pferdekarren in Rumänien.
Das ist aber doch, das kann doch gar nicht sein. Also ich meine, so viele Pferdefuhrwerke kann es doch in ganz Rumänien nicht gegeben haben, dass die ganze Supermarktketten mit Pferdefleisch pflastern. Das ist, in meiner Vorstellung müssen das Millionen und Abermillionen Pferde gewesen sein irgendwie. Kann natürlich auch sein, dass sie einfach gemischt. Komplett in Wolf geworfen haben und alles, was rausgekommen ist, ist halt Fleisch. Also
ja, sollen auch Esel dabei gewesen sein.
Was soll dabei gewesen sein?
Esel sollen auch dabei gewesen
Esel.
Sein.
Esel, ja, gut. Mir ist das Wurst. Ich esse Säugetiere und da ist mir dann auch Wurst, was für ein Säugetier das ist.
Ja, also
weißt du, ich bin da nicht so. Ich denke mir, wenn wir Kühe und Schweine essen können, dann können wir auch Pferde und Hunde essen. Wo ist da der Unterschied?
Ja, na, vor allen Dingen, ich meine, ganz ernsthaft, Leute, was erwartet ihr eigentlich, was in so einer Tiefkühl-Lasagne für 1,99 drin ist?
Das war ja eigentlich dann der meistgebrachte Scherz auf Twitter, wie in Aldi-Lasagne ist Fleisch oder Lidl-Lasagne oder was. Das fand ich sehr lustig eigentlich, weil da ist halt, ja, das ist halt im Grunde ist das immer nur Nudeln mit Tomatensauce und Bechamel. Kann man nicht essen. So, jetzt reicht's hier aber mal. Ja? Ich danke für das Überbrücken der vielen Zeit.
Ja, kein Problem.
Mein lieber Thomas, vielen Dank für deinen Anruf. Gerne wieder.
Ja, einen schönen Abend.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Hört den Blue... Ach nee, warte, hier. Fritz.
Die Welt ist klein mit Holger Klein.
Blue Moon.
Es ist Sonntag, das heißt, morgen fängt eine neue Woche an. Das heißt, wir können uns um die alte Woche kümmern, denn die ist vorbei. Möglicherweise wirkt sie noch in die nächste Woche hinein. Dann soll auch das Thema sein, aber es soll um einen Wochenrückblick gehen hier sonntagsabends. Ich wüsste ganz gerne, was euch vergangene Woche wichtig war, was euch möglicherweise bewegt hat. Und jetzt ist dran, verdammt, dämlicher Touchscreen. Ah. Der Willi ist dran. Hallo Willi.
Hallo.
Ich hasse den Touchscreen. Willi, was war wichtig letzte Woche?
Ja, also für mich hat noch ein bisschen was nachgeklungen.
Mhm.
Und zwar die Schawan-Affäre.
Die Schawan-Affäre.
Ich nenne es einfach mal
ja,
so.
Schön. Die Schawan.
Das ist schon eine Weile her.
So lange ist es gar nicht her, oder? Wann hat
2-3 Wochen.
Und die Uni hat vor 2 Wochen, glaube ich, aberkannt den Titel. Ne?
Und sie ist zurückgetreten.
Ja.
Und so weiter.
Ja, das, ja, ich meine 2 Wochen.
Wir beide waren das, die festgestellt haben, dass die Doktortitel nur der CDU oder FDP aberkannt worden. Mhm. Du hast, glaube ich, die Spitze gebracht mit, na, das kommt daher, dass die SPD gar keine Doktortitel hat. Ich glaube, die Spitze kam von dir.
Echt? Ich weiß gar nicht mehr. Kann sein. Ich rede so viel Zeug, dass ich dann hinterher vergessen habe. Von daher kannst du mir jetzt alles einreden.
Aber mir ist da echt wieder aufgefallen, dass wirklich, dass da Wahlkampf betrieben wird. Aber mal richtig.
Ja, das ist ja, was sie der Uni Düsseldorf auch unterstellt haben, was ich sehr unverschämt fand.
Ich finde das aber richtig. Ich meine, warum prüft man das denn jetzt so kurz vor?
Wann hätte man es denn sonst prüfen sollen?
Naja, mal ein bisschen früher oder vielleicht auch überhaupt nicht. Also,
naja, ich meine, überhaupt nicht geht nun nicht. Also.
Meine Frage ist allerdings, warum kümmert das eine Doktorarbeit, die jetzt vor wie viele Jahren? 50, 40, 30 Jahren geschrieben wurde.
Weiß ich gar nicht, 30, ne? Irgendwie sowas, ja.
Vor 30 Jahren.
Ja.
Wo sie eventuell abgekupfert haben. Nee,
wo sie abgekupfert hat. Das wissen wir
das
ja jetzt.
Das steht doch nicht fest.
Ja doch, das steht in dem Gutachten.
Ja, aber...
So, und das willst du doch nicht ernsthaft anzweifeln, oder? Ich meine,
das zweifelt sie doch selber an.
Ja klar, das muss sie ja auch. Und ihre Parteikollegen machen das auch, wo ich dann auch immer denke, so sag mal, Freunde, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid?
Die Frage also, ist, was ich mich immer frage, das war vor 30 Jahren.
Na und?
Aber abgesehen davon, wie ein Interesse, also was mich? Hat denn ein Doktortitel damit zu tun, dass sie hat doch super Politik gemacht.
Ich unterstelle, dass sie niemals in diese Position gekommen wäre, in der sie Politik hat machen können, wenn sie nicht diesen Doktortitel geführt hätte. Das ist natürlich leicht, das ist natürlich leicht unterstellt.
Seit 30 Jahren.
Ja, egal. Sie ist nur dahin gekommen, wo sie ist und war über diese 30 Jahre, weil sie diesen Doktortitel hatte und den hat sie sich nun mal erschlichen.
Na gut, und meine Frage dahingehend ist dann auch nochmal, warum bestraft man nicht den Doktorvater?
Das ist übrigens eine Frage, die ich mir sehr oft stelle. Die habe ich mir bei Gutenberg, habe ich mir die auch schon gestellt. Und bei Gutenberg war es ja noch offensichtlicher.
Weil ich auch bekennender Gutenberg-Fan bin, habe ich mir die, ich muss das noch dazu sagen, aber ich weiß, dass du keine hohe Meinung von ihm hast.
Nee, überhaupt nicht. Blender mag ich nicht.
Jedenfalls bin der Meinung, der Doktorvater muss das doch gewusst haben.
Nee. Also bei Gutenberg bin ich der festen Überzeugung, dass der Doktorvater es vielleicht nicht gewusst hat, aber zumindest so, dass es ihm egal war.
Ja, ja aber
vor 30 Jahren,
der Doktorvater kontrolliert das doch eigentlich.
Ja,
Ja,
aber der hat auch nicht die ganze Fachliteratur im Kopf. Und das
Nein,
kann ich schon.
Er kriegt die Literatur doch genannt und er kontrolliert und er geht doch mit dem Doktoranden geht er das doch durch, was er da machen soll und so weiter. Also ich finde, mindestens die Hälfte der Schuld geht auch an den Doktorvater.
Ja, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Also vor 30 Jahren hattest du keine Möglichkeit, das automatisiert zu überprüfen.
Ja gut,
was
bei Schawan vielleicht nicht, ne? Aber generell. Ich meine,
wenn das heute passiert, also wenn heute jemand fälschlicherweise so einen Doktortitel kriegt, dann würde ich aber ganz locker auch mal den Doktorvater mit in die Haftung nehmen irgendwie.
Also vor allem, weil ja jetzt so viele Doktortitel
Also ich wette, das ist auch nicht der letzte Doktortitel.
Ich hoffe, dass das nicht der letzte ist, weil da haben sehr viele beschissen. Also so ältere Bekannte von mir, die auch irgendwie vor 30 Jahren promoviert haben, sagen halt auch, ja, wir haben halt alle abgeschrieben.
Ja, na klar.
So. Und wer daraus irgendwie, ich finde gerade, wer daraus dann auch einen Profit zieht, dass er abgeschrieben hat, dem kann das auch ruhig hinterher mal auf die Füße fallen. Das ist halt das Risiko,
das man eingeht. Das Problem ist nur, du kannst nicht nachweisen, dass sie dadurch, also du kannst nicht nachweisen, dass Chavan nur durch diesen Doktortitel jetzt in die Politik gekommen
Richtig,
ist.
Richtig, kann ich nicht.
Wie, andersrum kann man auch nicht nachweisen, das Gegenteil genau. nicht nachweisen.
Das ist tatsächlich was ich unterstelle. Also ich unterstelle das einfach. Ich unterstelle, ja. Weil warum sollte sie sonst als Dr. Annette Chavan überall auftreten?
Ja.
Das wäre jetzt ein Indizienprozess, der dazu führen wäre, und das ist sehr wackelig. Aber ich denke mir immer, wenn jemand seinen Doktortitel führt, ohne dass er im akademischen Betrieb unterwegs ist, wo das ja tatsächlich auch ein Ausdruck von Kompetenz ist und mit wem spricht man da und so. Also wenn jemand seinen Doktortitel außerhalb des akademischen Betriebes führt, dann führt er den, ja, wie so eine Monstranz, ne? So, hier, guck mal, ich hab was drauf, denn ich bin Doktor. So,
und, meine Meinung generell ist ja sowieso, alles, was nicht in der Medizin ist, ist der Doktortitel total überflüssig, ist meine Meinung.
Nee, das ist, so einfach ist das nicht. Also das ist schon.
Ich finde, man sollte es anders nennen, vielleicht.
Na, man könnte doch einfach mal hingehen und das machen wie in anderen Ländern, ja? Und das nicht zum Namensbestandteil machen, weil das ist ja hier sowas wie ein Adelstitel. In Deutschland. Ja, in Deutschland wird das halt benutzt wie ein Adelstitel. Und das ist halt das Problem. Man sollte halt einfach, also die Leute, die einen Doktortitel haben, die dürfen den halt als Namensbestandteil führen. Dann bin ich auf einmal Dr. Klein, ja, und kann von dir verlangen, dass du mich so ansprichst. Du kannst dann von mir verlangen, dass ich mich von dir auslachen lasse, zu Recht. Aber,
du hast es doch gesagt, ich glaube, das warst du, oder? Der gesagt hat, dass du dich immer drüber lustig machst, wenn dein Chef zu dir ankommt, ich bin Doktor so und so.
Ich finde Menschen, die sich mit, die außerhalb des akademischen Betriebs einen Doktortitel führen, halte ich für Witzfiguren, ja. Dass sie das natürlich, also ich halte das ganze System, in dem das passiert, für lächerlich. Also wenn du als Kompetenzbeweis so einen Titel hast, das ist halt kein Beweis für Kompetenz. Und und darum müssen wir eigentlich so Leuten wie Chavan und hier der von der FDP, wie hieß sie? Auch egal.
Die ist auch schon wieder weg.
Ja, genau. Koch Merin spricht mir gerade eine Stimme auf mein linkes Ohr. Und Gutenberg, da müssen wir denen eigentlich dankbar sein, weil die nämlich zum ersten Mal so richtig schön uns allen gezeigt haben, was das eigentlich für...
Ganz ehrlich, ich wette, dass wenn man jetzt ab unabhängig vom Doktortitel, wenn man bei jedem Politiker, der ein bisschen bekannter ist, einfach mal nachguckt, jetzt nicht nur Doktortitel, sondern irgendwas, da findest du immer irgendwas.
Das ja sowieso, also irgendwie Leichen hat ja jeder im Keller, und wenn es Ladendiebstahl in der Pubertät ist oder so.
Ich meine, also letztendlich werden wir nur von Leuten regiert, will ich jetzt mal unterstellen, die, wenn da irgendwas mal rauskommen sollte, gleich wieder, also wenn da irgendjemand mehr nachforscht, gleich wieder wieder kündigen, beziehungsweise hier zurücktreten.
Na, die haben halt alle Dreck am Stecken, ne? Die da oben haben alle Dreck am Stecken. Die Vermutung liegt nahe, dass das so ist, ja. Also,
ja, und das würde heißen,
wo Macht ausgeübt wird, hast du oft Leichen im Keller.
Ja, genau. Und aber ganz ehrlich, mit diesem Aufdecken dieses Doktortitels hat man, egal was behauptet wird, hat man Politik gemacht und damit wurde Wahlkampf betrieben. Aber natürlich, die Frau wollte man vom Fenster haben, weil die einfach mal wirklich, die hat Politik gemacht. Und
ja, aber
Politik
schlechte. Also ich meine, Frau Chavan hat halt leider mal Gottes dem Bildungsstandort Deutschland nicht gut getan mit allem, was sie gemacht hat. Das ist gut, auch sowas, was
das,
ich...
sehe ich genau umgekehrt.
Was ich nicht verstehe, diese komischen Nachrufe, die da gerade irgendwie kommen, was wäre so eine tolle Bildungspolitikerin gewesen. Dann sag mir doch mal, was sie Tolles gemacht hat.
Sag mir, was sie nicht Tolles
gemacht hat. Nee, sag mir, was sie Tolles gemacht hat. Sie war doch eine tolle Bildungspolitikerin. Ein Politiker, der nichts macht, kann ich selber. Ja, wenn jemand so ein toller Politiker ist, weil er überhaupt gar nicht gehandelt hat, dann war er kein toller Politiker, sondern ein fauler Sack.
Nee, aber sie hat ja Bildung, Bildungsministerin, sie hat ja angefangen, das zu vereinen und sie hat die ersten Vorstöße gemacht, das Bildungsministerium zusammenzusetzen.
Bildungsministerium zusammenzusetzen.
Ja, man hier die Bildung also hier die Schulsysteme.
Verstehe ich jetzt nicht.
man das nicht jedes Bundesland seine eigene Bildung machen kann.
Ja, aber das ist halt gefühlte Politik, weil das ist nicht, also du wirst den Föderalismus da nicht knacken. Und das weiß auch Annette Schavan, das war halt Show.
Ja gut, das
da hat es halt irgendwie sein. Groß rumgeklappert aber und so getan, als würdest du was tun. Aber was hat Frau Schavan getan?
Na gut, da kann ich dir leider
der
auch
der Geheimchat sagt gerade, immerhin das Bologna-System eingeführt mit Bachelor- und Masterstudium.
Ja.
Und das ist nur wirklich eher was keine gute Idee war.
Ja gut, das stimmt. Also, aber was mich jetzt nochmal so pikiert hat, ist auch dieses Sitzenbleiben abschaffen.
Ja.
Meine Frage dazu ist, soll nur das Sitzenbleiben oder das Wiederholen generell abgeschafft werden?
Wo ist der Unterschied?
Na, Wiederholen kannst du freiwillig machen.
Ach so. Ja, das weiß ich gar nicht.
Weil wenn das Wiederholen abgeschafft wird, dann ist das gerade im Abitur eine richtig doofe Sache.
Na, was ich halt nicht verstehe, ist, wie könnte ich dich dazu bringen, also angenommen, du hast jetzt gerade mal ein halbes Jahr keinen Bock und hast halt den Stoff eines halben Jahres nicht gelernt. Wie könnte ich dich nachträglich noch dazu zwingen, diesen Stoff zu lernen, wenn ich dich überhaupt nicht damit bedrohen kann, dass du nochmal wiederholen musst oder sowas?
Also im Abitur ist es ganz einfach, hast du die Noten nicht, fliegst du raus. Einmal darfst du wiederholen und ansonsten, du machst es ja freiwillig, fliegst du raus. Punkt.
Ah ja.
Du darfst im Abitur einmal wiederholen, so ist es in Brandenburg.
Der Geheimchat sagt gerade, nur das zwingende Sitzenbleiben soll abgeschafft werden.
Nur das zwingende Sitzenbleiben. Mhm. Na dann, ich glaube, in Brandenburg ist es in den Grundschulen sowieso schon. Also bei unserer Grundschule zumindest war es so, dass wir da das Sitzenbleiben abgeschafft haben.
Ja, jetzt würde mich mal interessieren, wie das... Also hören hier irgendwie Lehrer... Hört hier Lehrerschaft aus Berlin-Brandenburg zu? Dann ruft doch mal durch. 0331 70 97 110. Uns würde mal interessieren...
Sag mal lieber Brandenburg, weil Berlin-Brandenburg ist schon wieder ganz, ganz...
Ach echt, die schaffen es noch nicht mal, ihre Bildungssysteme halbwegs...
Wir haben zwischenzeitlich gleich gehabt, bis Brandenburg der Meinung war, sie müssten jetzt ins Abitur 5 Leistungskurse einsetzen.
Ich hätte gerne eine Länderfusion. Wie siehst du das?
Ich auch, aber 5, Entschuldigung, ich als jetzt 11. Klasse, okay, ich darf noch 13 machen, weil ich auf einer Gesamtschule bin, aber ich in 11. Klasse und bin jetzt der zweite Jahrgang, der 5 Leistungskurse haben muss. Und dann auch noch mit einer Stunde pro Leistungskurs in der Woche weniger als Berlin. Frage ich mich.
Wie viele davon sind schriftlich?
Bringt das?
Sind das 5 schriftliche Abiturfächer dann?
Ja, das sind schriftliche, zwingende Abiturfächer. Das ist Leistungskurs, also Kurse auf gehobenem Niveau. 5 Stück. Und eigentlich sind es nur 2 in Berlin. Und also es ist ein scheiß Abitur, sage ich einfach mal so.
Ah ja, egal.
Es ist für Leute, also ich...
Oder meinst du, es wird nicht scheiß Abitur im Sinne von, das wird schlecht, sondern das macht keinen Spaß?
Nee, es wird schlecht. Ganz einfach.
Warum?
Weil es wird uns pro Leistungskurs einfach geklaut.
Ja.
Wir kriegen nur 4 statt 5 Stunden. Was heißt, dass der Stoff erstmal nochmal gepresst werden muss. Und dann haben wir 5 Leistungskurse. Was ja auch wirklich nicht schön ist.
5 Leistungskurse mit jeweils 4 Stunden pro Woche, also 20 Stunden Leistungskurs pro Woche.
Genau.
Das ist üppig. Ich glaube, ich hatte gerade mal 2 Leistungskurse.
Ja, genau.
Ja, musst halt ein bisschen mehr lernen.
Mhm. Und mein zweiter Punkt,
welche Leistungskurse hast du?
Also Pflicht sind Mathe und Deutsch.
Ach
du
Scheiße.
Dann Pflicht ist noch eine Fremdsprache, bei mir ist es Englisch. Und dann kann man halt einmal zwischen PB und Geschichte, bei uns auf der Schule war Geschichte festgeschrieben.
Mhm.
Und dann kann man halt noch zwischen Chemie, Bio oder Physik wählen und ich habe Chemie. Quatsch, Bio.
Und Mathe geht nicht abzuwählen?
Mathe kannst du nicht abwählen, aber ich glaube, du kannst in einem Leistungskursfach der schriftlichen Prüfung entgehen.
Ah, okay.
Und da könnte man, aber Mathe ist sowieso mein Fach, also da gehe ich nicht hin.
Dann geht's. Der andere Punkt, du sagtest, es gibt noch einen Punkt.
Wie jetzt?
Mein weiterer
Punkt wäre jetzt ein ganz anderes Thema, und zwar der Papst.
Der Papst?
Zurücktritt. Also
ja,
ich bin
super.
Kein Katholik. Ich bin zwar Christ, aber kein Katholik.
Ja, aber überhaupt, dass mal überhaupt jemand über den Papst redet. Ich finde das ganz interessant. Ich setze mich seit 2 Wochen mit der Redaktion auseinander, die mir für die andere Sendung, die ich hier auf dieser Frequenz mache, die Late Line, dienstags,
ja,
jetzt schon zweimal das Thema Papstrücktritt also der Papst überhelfen wollte. Und ich habe beide Male gesagt, Kinders, das ist kein Thema. Also, weil ich habe bisher noch niemanden getroffen, also außer so eine Witzelei im Freundeskreis, hahaha, ne, Fanta-Witze und so. Aber ich habe bisher niemanden getroffen, der das wirklich als Thema gehabt hätte.
Ich finde das nur interessant. Darum, und ja. Ich begrüße es, dass er zurücktritt. Und ich glaube, eine Hypothese aufzustellen, er hat gesehen, wie das mit Johannes Paul war. Und zwar, dass der mit seinem als der so in seinen letzten Jahren Papst war, war er nur noch Vorzeigefigur und die anderen haben die Kirchenpolitik gemacht.
Ja.
Die ganzen Kardinäle in Rom. Und das hat der deutsche Papst für sich entschieden, das will er nicht. Er will nicht Vorzeigefigur sein. Und deshalb tritt er zurück. Ich finde das eine mutige Entscheidung.
Ich finde das, ich finde das ein bisschen, ich finde das sehr irritierend. Weil, also ich finde, eigentlich sollte der sterben. Also wenn man Papst ist, dann stirbt man im Amt. Das ist so mein Bild, das ich davon habe. Und ja. das wirft mich ernsthaft aus der Bahn, dass er jetzt einfach gesagt hat, so, nee, dreh dich halt zurück. Ja, da wankt mein ganzes Weltbild irgendwie, obwohl ich im Katholizismus überhaupt nichts zu tun habe, außer dass ich in Köln geboren bin.
Ich habe mit dem Katholizismus nichts zu tun, ja. Wie wir ja schon letzten Sonntag festgestellt haben. Da habe ich dir das ja erzählt, dass ich Baptist bin und so fort. Und nein, und zwar denke ich aber, dass das eigentlich eine sehr gute Sache ist, weil wirklich als Vorzeigefigur, wer will denn wirklich Vorzeigefigur sein und hinter deinem Rücken machen alle anderen die Politik?
Ich meine, solange ich genug Kohlen dafür kriege.
Naja, kriegt der Papst denn Kohle?
Das weiß ich nicht, kriegt der Kohlen? Braucht der Kohle? Also der muss doch einfach nur mit dem Finger schnipsen, dann passiert alles, was der möchte,
ja,
oder?
Ja gut, aber ich glaube, richtig Geld kriegt er nicht. Also höchstens ein bisschen Taschengeld oder so. Aber direkt Geld kriegt er, glaube ich, gar nicht.
Ja, aber vielleicht ist halt der Papst. Ich meine, aber stell mal vor, du bist Papst. Wie cool ist das denn? Du rufst irgendwo an und sagst so, ja, ich komme jetzt mal vorbei. Und dann machen die riesen Tamtam und räumen das Parlament für dich frei. Und dann darfst du als religiöser Vertreter in Parlamenten reden.
Der heißt auch weiterhin Papst. Das ist auch weiterhin der Papst.
Der will jetzt möglichst zurückgezogen irgendwie, ne, so als Einsiedler leben oder so.
Aber das Interessante ist ja, er bleibt ja weiterhin Papst. Er wurde ja einmal ernannt, also ist er ja weiterhin Papst.
Das heißt, wir haben demnächst zwei Päpste. Es sei denn, Ratzinger legt die Ohren an.
Ja, also wir haben zwei Päpste, aber halt nur einer, der was zu sagen hat.
Ja, cool. Und dann werden sie aber immer, das wird dann bestimmt, gibt's dann so eine What Would Ratzinger Do Geschichte. Weißt du?
Ach du Scheiße,
dann, irgendwie, dann kriegen wir einen neuen Papst, irgendwie so total jetzt super modern, irgendwie schwarze, behinderte Frau, irgendwie so, weißt du? Und dann wird aber immer, wenn dann irgendwie Papst, der neue Papst oder Päpstin sagt, gibt dann irgendwie was, wie heißt das, wenn die irgendwie ihre sagen, wie die Welt ist, Enzyklika oder sowas, ne? Und dann sagt die Presse bestimmt, Benedikt hätte ja sicherlich gemacht. Wetten?
Bevor es eine Päpstin gibt es erstmal noch einen schwarzen Bundeskanzler.
Ja, ich wollte jetzt nur alles, was moderner, ich glaube, dass es für die Kirche nicht moderner ginge als eine schwarze, behinderte Päpstin. So eine schwarze, homosexuelle, behinderte Päpstin zu haben. So.
Homosexuell,
Das finde ich, ja genau, das war ja dann auch noch, also die Ironie bei dieser ganzen Papstgeschichte, die ich ja dann fand, und das ist ja, glaube ich, jetzt wirklich erst vor ein paar Tagen rausgekommen, dass ein geheimes Netzwerk homosexueller Kardinäle eigentlich den Vatikan regiert und steuert. Das fand ich jetzt so richtig. Ein geheimes Netzwerk homosexueller Kardinäle. Das ist so absurd. Das kann man sich noch nicht mal ausdenken. Warte mal, ich guck mal, ob ich das auf die Schnelle hier finde.
Die Frage ist nur, wenn die alle homosexuell sind, wie halten die es dann mit dem Zölibat?
Ja, gar nicht. Ja, ich meine, das ist doch sowieso, das ist doch eh nur so eine Augenwischerei für weiß ich nicht.
Ja, die ersten drei Kinder werden von der katholischen Kirche durchgefüttert.
Ja, wahrscheinlich. Ne?
Ist so. Also das verschweigt die katholische Kirche auch nicht. Also die ersten drei Kinder eines Priesters werden von der katholischen Kirche durchgefüttert. Bedingung, die dabei ist, der Priester darf keinen Kontakt zu seinen Kindern haben. Und die Kinder... den Kindern wird auch verboten, Kontakt zum Vater aufzunehmen.
Geheimes Schwulennetzwerk, das ist so absurd. Das ist so. Die Zeitung La Repubblica, ich zitiere den Stern, die Zeitung La Repubblica hat über eine Verbindung zwischen Homosexualität im Vatikan und blablabla berichtet. Angeblich existiert ein einflussreiches Schwulennetzwerk in der Kurie. Ich meine, ich finde das total super, ja, weil also gerade der schwulenfeindlichste Laden aller Zeiten, ja, gerade der schwulenfeindlichste Laden aller Zeiten wird eigentlich von einem geheimen Schwulennetzwerk kontrolliert. Das finde ich so großartig. Also besser, um in deren Metaphorik zu bleiben, besser hätten die sich nicht ans Kreuz nageln können.
Das ist aber auch erstmal nur eine Verschwörungstheorie.
Ja, vermutlich. Aber, also das ist, völlig unerwartete Stellung der Republika, der sexuellen Orientierung durch Laien erpressbar gewesen sein. Ah, Fatih-Leaks-Affäre, da gab es ja so einen Bericht, der da rausgesickert
ist. Was mir gerade so einfiel, als du meintest, der schwarze Päpstin,
ja.
Und ich meinte, naja, vorher gibt es einen schwarzen Bundeskanzler. Das wäre doch aber auch mal interessant. Dunkelhäutigen Bundeskanzler.
Och, da bräuchten wir nur Cem Özdemir oder so, weißt du? Irgendwer
ist ja nicht direkt dunkelhäutig.
Ja, aber der ist Türke, ein Türke oder ein Araber. Da möchte ich aber mal, da brennt der Stammtisch, wenn das passiert.
Rösler wird Bundeskanzler.
Na, ja, stimmt. Rösler könnte auch noch schlimm. Ja.
Die Witzfigur schlechthin.
Nee, vor allen Dingen, das wäre wirklich mal ein Experiment. Also ich glaube ja schon, dass ein großer Teil der Republik nicht damit klarkommt, dass wir eine Bundeskanzlerin haben. Und wenn es dann auch noch jemand mit Migrationshintergrund wird, dann ist, glaube ich, Feierabend auf dem Stammtisch.
Na, so wie passend der eine Politiker formuliert hat, er glaubt, er weiß nicht, ob die meisten Deutschen schon damit zurecht oder dafür bereit sind.
Das hat er irgendwie auch sehr unglücklich formuliert gehabt, ne?
Aber er hat ja recht, oder?
Das Problem ist, dass ich merke das hier in der Sendung sehr häufig, immer wenn es dann mal irgendwie um Rösler geht, ja, der wirklich aus mindestens zehn Flanken offen steht und dem man wegen allen möglichen Sachen anpöbeln und anpampen und kritisieren und sonst was kann, kommen die Leute trotzdem immer wieder damit, dass er ja Chinese sei.
Er ist nicht Chinese.
Ja, oder was auch immer. Ist mir ja scheißegal, wie er aussieht.
Er ist adoptiert worden.
Es ist ja auch Schnurz. Also mir
und
ist halt
damit finde ich das gar nicht schlecht. Also ich
nein, es ist egal. Also das ist halt überhaupt kein Thema, über das man sich auseinandersetzt.
Der Typ hat trotzdem recht. Also ich denke,
der beschreibt ein Problem, das im Land existiert. Ja. Genau. Das merke ich halt hier in der Sendung. Also es passiert sehr oft. Also das ist so Rösler und Westerwelle. Das sind so die beiden Figuren, die immer wenn du solche
ist schwul und genau. Rösler ist ein Ausländer.
Genau. Rösler ist ein Ausländer, Westerwelle ist eine Schwuchtel. Und das sind die beiden Sachen, die ich total oft höre, auch hier in diesen Sendungen. Wo ich immer wieder denke, was ist das, warum, was sagt es eigentlich über die berufliche Qualität oder auch die überhaupt moralische Qualität oder sonstige Qualität eines Menschen aus, dass der schwul ist? Das ist doch scheißegal, in wen er sich verliebt. Und genauso ist es doch auch scheißegal, ob der Rösler jetzt Chinese ist oder Hund. Wenn der scheiß Politik macht, weißt du, wenn der schlechte Politik macht, dann macht er schlechte Politik. Und das muss ich nicht motivieren über sein Aussehen.
Aber wenn er Hund wäre, dann könnte er nicht reden. Das wäre nicht so gut.
Aber das war, ich glaube, Jörg-Uwe Hahn von der hessischen FDP, der das reichlich unglücklich formuliert hat. Der beschreibt da eben tatsächlich ein Problem, das diese Gesellschaft
noch
hat.
Ich glaube, genau dieses Problem kannte Rösler, sonst hätte Rösler ihn nicht in Schutz genommen.
Ja, natürlich.
Und er weiß doch selber, dass er nicht wirklich akzeptiert wird. Also muss ich jetzt mal so sagen.
Das kann ich nicht akzeptieren. Die Frage ist halt, akzeptieren sie ihn nicht, weil er asiatische Vorfahren hat, oder akzeptieren sie ihn nicht, weil er miese Politik macht? Das ist halt so die Frage.
Also ich denke, dass das mit der miesen Politik auf jeden Fall ein Grund wäre, aber ich denke, dass das andere auch mit reinspielt. Also ich denke, es ist immer die Vorurteile. Ich denke, dass wenn mir jemand erzählt, er wäre komplett vorurteilfrei, was Ausländer betrifft, dann glaube ich ihm das nicht, weil es das nicht gibt.
Das glaube ich auch, dass es das nicht gibt.
Jeder hat irgendwie leichte Vorurteile.
Na, immer, zu allem.
Die Witze, die man über Polen macht, also von wegen Witz nach Polen, von naja, dein Auto ist schon da oder was weiß ich. Also,
Das ist halt völlig normal, dass Menschen das machen. Also Menschen machen Zuschreibungsfehler immer. Ne? Die Erde ist eine Scheibe, sieht man doch, wenn man aus dem Fenster guckt. Dicke sind gemütlich, Frauen fahren schlechter Auto, Polen klauen. Ne? Das weiß ich nicht. Das macht man halt immer, diese Zuschreibungsfehler. Die Frage ist halt, inwieweit ist man sich eigentlich dessen bewusst, dass man da gerade einen Zuschreibungsfehler macht oder nicht? Und ich fürchte, dass wir in einem Land leben, in dem den meisten Menschen nicht bewusst ist, dass sie diese Zuschreibungsfehler machen. Und genau deshalb setzen wir uns in
Europa. Ich würde sogar noch Europa, würde nicht sogar weltweit gehen.
Das kann ich nicht beurteilen. Also ich maße mir nur an zu beurteilen, wie das in meinem Land hier ist.
Ja, gut, stimmt.
Also das wäre mir dann irgendwie zu dünnes Eis. Aber
sag
was
mal,
ich,
willst du auch noch über die Union reden?
Und aus diesem Ding, und das ist eigentlich ein guter Hinweis darauf, dass wir da noch viel Arbeit zu leisten haben, also auch so Überzeugungsarbeit und Aufklärungsarbeit. Immer wenn ich mich über die FDP auseinandersetze mit irgendwem, immer wenn ich mit irgendwem einer Meinung bin, dass die FDP eine fiese Partei ist, kriege ich gleichzeitig noch gesagt, ja, und dann der schwule Chef von denen. Wo ich dann immer denke, ja, was hat das damit zu tun?
Meine, der das macht ist, doch auch eine Scheißpolitik.
Ja, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass er in einen Typen verliebt
Nein,
ist.
Nein, aber sobald also, jemand eine Scheißpolitik macht, guckt man, was hat der für einen Makel und
genau,
führt
dann
es auf
sich,
diesen Makel zurück.
Ja, und vor allen Dingen braucht man sich ja nicht inhaltlich mit ihm auseinanderzusetzen. Ne?
Genau.
Ja, ist halt einfacher zu sagen, du siehst doof aus.
Ich meine, komm, wenn Merkel eine schlechte Politik machen würde, hieße sie eine Frau. Na, also.
Ja. Du wolltest noch über die Union reden, dann machen wir das noch, die 3 Minuten vor den Nachrichten.
Ja, und zwar finde ich das mal eine ganz fortschrittliche Möglichkeit. Und ich finde, dass die CSU sich damit selber ins Bein schießt, das zu boykottieren. Und
du bist gerade bei der Homo-Ehe, bist du gerade, ne?
Genau, okay. Genau. Und zwar denke ich, dass die CSU, ich denke, 5-6 Jahre halten sie noch durch, dann heißen sie auch CDU.
Glaubst du wirklich? Nee, das glaube ich nicht.
Ne, die CSU, wenn sie nicht, sie müssen ihren radikalen Kurs endlich mal ändern. Sonst haben sie auch in Bayern keine Chance mehr.
Die werden nochmal, also dieses Jahr haben wir ja nochmal Landtagswahlen in Bayern. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt auch.
Also wenn sie Glück haben, können sie ja noch alleine regieren, aber ich glaube es nicht.
Na, das können sie jetzt schon nicht, oder? Haben die absolute Mehrheit immer noch? Nee, ne? Die gehen
ich glaube,
mit.
Noch regieren sie absolut. Was sagt denn dein Chätchen?
Weiß ich nicht, Geheimchat, sag mal, wer regiert in Bayern? Sie werden es uns gleich sagen, denke ich mal. Denkst du, du stehst ja der Union nah?
CDU, ja.
Also diese Nummer mit der Homo-Ehe, das ist ja schon mal sehr clever, ne? Also so ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl, ist das echt ein guter Schachzug. Denkst du, dass Merkel noch einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn vor der Bundestagswahl zumindest einzuführen versucht? Also weil das wäre das Ding, womit du die SPD jetzt aushebeln könntest vor der Wahl. Und zwar komplett
Ganz
aushebeln
ehrlich,
könntest.
Ich würde sagen, es kann passieren, aber ich würde es ihr nicht raten, weil gerade auch die Linke hat sich das jetzt auf die Fahne geschrieben. Wenn sie das macht, dann heißt es nur, naja, die macht es doch bloß, weil sie die anderen aushebeln will und dann kommt sie da so irgendwelche, also ich denke, dann kommen ganz, ganz schlechte Gerüchte auf. Weil sie halt dann alle sagen, naja, das macht die doch nur, das sind deswegen.
Atomausstieg hat sie ja auch nur gemacht deswegen. Also naja, Atomausstieg gut, hat sie nicht gemacht, weil sie
um
davon...
Da ging es nicht um die Wahl, da waren sie schon kurz an der Macht.
Die CSU regiert übrigens zusammen mit der FDP in Bayern. Seehofer
naja,
ist...
Naja, siehst du, sehen wir ja das Problem. Ja. Also ich betone auch oft, dass ich CDU-Anhänger bin und nicht Union-Anhänger, weil CSU... Gefällt mir nicht.
Du hast keine Wahl. Wenn du CDU wählst, wählst du auch CSU.
Jein.
Ja,
wer CSU wählt, wählt die CDU. Wer CDU wählt nicht, weil du willst, CSU hat ja eigene Sitze. Die haben ja bestimmte Sitze
ja,
im Parlament.
Aber die sind halt letztendlich eine Partei. So, und in dem Moment, wo du die CDU reinwählst, wählst du die CSU mit rein.
Ja, gut, das stimmt.
Beziehungsweise und legitimierst du die CSU mit. Das heißt, du
ja,
musst diese
Ja, das stimmt
diese
auch. Aber ich bin halt eher mit der CDU konform als mit der CSU. Deshalb finde ich das auch immer doof, wenn bei irgendwelchen Hochrechnungen gesagt wird, naja, ohne die CSU hätte die CDU nur so und so viel. Ja, die CDU ist in Bayern nun mal die CSU,
genau.
Keine CDU.
Aber was ich würde gerne sehen, ob die Merkel das noch hinkriegt, also ob die CDU, also die Union das noch hinkriegt, einen Mindestlohn zu fordern und den auch so weit zu treiben, dass die SPD im Bundesrat den eigentlich annehmen muss.
Dann haben sie gewonnen.
Dann hat die Union gewonnen, ja.
Dann haben sie gewonnen, aber vielleicht auch Unmut gewonnen, weil halt alle sagen, ach, das machen sie doch nur. Also ich kann das nicht beurteilen, ich bin kein Meinungsforscher. Aber ich denke, dass das auch passieren könnte. Hm. Aber mal eine Frage an dich. Was meinst du, wer mit der CDU zusammen regieren wird? Also ich denke, dass die CDU weiter dranbleiben kann.
Die FDP.
Echt?
Ja.
Glaubst du echt?
Ja, nur weil ich diese Partei für sehr gefährlich für unseren demokratischen Rechtsstaat halte, heißt das nicht, dass ich davon ausgehe, dass sie nicht ins Parlament kommt. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass die FDP auch im nächsten Bundestag vertreten sein wird. Und zwar auch nicht nur mit 5%.
Ja, aber das muss ja heißen, dass die müssen ja zusammen eine Mehrheit kriegen.
Ja, kriegen die dann hin.
Meinst du?
Ja, ich glaube nicht, dass es Rot-Grün reicht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Piraten reinrutschen.
Rot-Grün reicht niemals. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die gelbe Spaßpartei von der orangen Spaßpartei abgelöst wird.
Meinst du?
Könnte ich mir vorstellen, ja. Aber ich denke auch, dass eine schwarz-orange Koalition niemals vonstatten gehen würde.
Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Also was passieren kann, was man machen kann ist, also das traue ich den Piraten auch zu, dass die sagen, okay, wir tolerieren da jetzt mal eine Regierung. Aber wenn wir mit irgendwas nicht einverstanden sind, rechnet nicht mit unserer Stimme. Das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es passiert.
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es wieder ein Schwarz-Rot gibt.
Das, ja, stimmt, das gibt's ja auch noch. Ja.
Das wird es geben, wenn die FDP nicht genug Stimmen kriegt. Ja. Weil ich niemals denke, dass es ein Schwarz-Grün gibt, obwohl die Grünen ja doch durchblicken gelassen haben, dass es eventuell doch macht.
Ja, aber aber ich glaube, da müssten die Grünen müssten da richtig, also da müssten sich beide zu sehr bücken. Guck dir einfach mal die Ausländerpolitik an. Guck dir die Asylpolitik an und so. Da sind die Grünen noch meilenweit von der CDU entfernt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das den Grünen dann doch noch zu wichtig ist, als dass sie da ihre Seele verkaufen würden.
Aber die Grünen werden mehr und mehr überflüssig.
Ja, das sind sie schon lange. Also ich meine, die Merkel hat die Atomkraftwerke abgeschaltet. Dass davor die Grünen an der Regierung waren, Ausstiegsgesetz, tralalala, seien mal dahingestellt. Die Merkel hat es dann wieder abgeschaltet, nachdem sie es wieder eingeschaltet hat. Wo man dann jetzt auch nochmal über deren Seriosität sich unterhalten könnte. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich muss Nachrichten machen, Willi.
Jo, okay.
Ich danke für deinen Anruf.
Dann werde ich bei dir auch Stammhörer jetzt hoffentlich mal, ne?
Weiß ich nicht. Also ist halt ein Wochenrückblick, ne? Also wenn es letzte Woche passiert ist und dich bewegt hat, immer her damit.
Okay, tschüss.
Bis bald, tschüss. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Hier ist Sonntag. Nee, hier ist Sonntag, schön. Hier ist der Blue Moon auf Fritz. Und es ist Sonntag und darum dachte ich, ich guck mal mit euch auf die zurückliegende Woche zurück. Mit euch zusammen auf die, na, ihr wisst schon, Wochenrückblick. Also was war wichtig letzte Woche? Was war euch wichtig letzte Woche? 0331 70 97 110.
Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
0331 70 97 110 lade ich euch ein, anzurufen, zu erzählen, was euch in der vergangenen Woche wichtig war. Ingo.
Ja, hallo.
Hallo Ingo. Danke fürs Warten.
Ja, ist in Ordnung. Was in der letzten Woche? Ja, hallo Holger.
Hallo Ingo. Was war?
Ja, ich
was
bin
war?
Hier nebenbei am Arbeiten.
Ach Gott. Was arbeitest du?
Na, ich muss ein paar technische Zeichnungen machen.
Du musst ein paar technische Zeichnungen machen.
Ja, was heißt muss? Also es ist meine Pflicht. Ich sehe es als meine Pflicht an.
Ah, okay. Was ist dein Beruf, technischer Zeichner?
Nee, also ich mache eine Umschulung zum Zerspaner.
Zerspaner?
Wir haben jetzt Projektwochen und da können wir Projekte eben herstellen.
Mhm.
Da gibt es einen vorgefertigten Katalog so mit Sachen, die wir machen können. Oder wir denken uns eben selber was aus und ich habe mir selber was ausgedacht.
Ja, und was wäre das?
Naja, eine kleine Maschine. Also ich habe eine Theorie im Hintergrund. Also ich würde damit nur experimentell was nachweisen wollen. Ja. Und um auf die Woche zurückzublicken, ich habe mir für den Montag fest vorgenommen, dass ich meinen Chef davon überzeuge, dass ich das Ding bauen darf. Na, komm Montag auf der Arbeit und der sagt, naja, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Und ich habe nicht mal gesagt, was ich machen will. So, naja.
Ja.
Da ist die Woche erstmal schon gut angefangen, nur habe ich mich hingesetzt, die rechnet und die macht. Dimensionierung, Materialstärken, die ganze Sache, also praktisch eine Maschine konstruiert. Warum ich frage, hat am Freitag Ärger gekriegt, dass keine Zeichnungen da sind, aber eine Maschine zu konstruieren ist ja so eine Sache. Ne?
Was für eine Maschine ist das denn überhaupt? Was macht die Maschine denn?
Na, ich würde damit im Prinzip die Bindungsenergie der Masse nutzen wollen, um die in Wärme umzuwandeln.
Die Bindungsenergie? Du willst ein Atomkraftwerk bauen?
Im Prinzip ist es ein mechanischer Reaktor, ja.
Wo muss ich dann hingucken? Also wo sehe ich diese große Wolke dann aufsteigen nächste Woche, wenn du es gebaut hast?
Wenn man, sag ich mal, in Berlin-Mitte ist, Richtung Süden gucken.
Okay, dann pass ich auf. Du willst doch mal die Bindungsenergie der Masse zur Wärmeerzeugung nutzen.
Ja.
Wie?
Na genau will ich das jetzt, also die hören ja sicherlich einige Leute zu, deswegen ich würde jetzt nicht genau darstellen wollen, wie es funktioniert, weil ich muss das ja erstmal selber ausprobieren, ob es funktioniert, aber so planmäßig ist es eben, dass man eine Initialisierungsenergie in die Maschine eingibt, also das heißt, man wärmt die vor,
ja,
und dadurch beginnt die dann zu arbeiten und setzt durch Reibung die Energie frei, dass es weiter genutzt werden kann. Im Prinzip so ähnlich wie eine Kerzenflamme. Also wenn man die anzündet, reicht ja die Energie aus der Kerzenflamme hoch aus, um weiter den Wachs zu verdampfen und mit Sauerstoff in Reaktion zu bringen.
Ja, und was hast du dann von der Maschine?
Na, ich weiß, ob meine theoretischen Annahmen richtig sind. Also es ist im Prinzip nur ein Experiment.
Na, aber was ist deine theoretische Annahme?
Dass man praktisch Energie gewinnen kann aus der Materie, so wie es Einstein vorausgesagt hat, E gleich mal C Quadrat. Ohne eben radioaktiven Abfall zu haben. Also dass es wirklich einwandfrei nutzbar wird.
Verstehe ich nicht. Also Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Das heißt, du würdest, um Energie zu gewinnen, müsstest du die Masse, die du da hast, auf die Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat beschleunigen.
Na, das ist ja bloß die Mathematik, die dahinter steht. Und grundsätzlich ist es so ausgesagt, im Prinzip ein geschnittenes Brot ist leichter als ein zusammenhängendes Brot.
Hä?
Weil die Scheiben sind ja abgeschnitten und was das Brot vorher zusammengehalten hat, ist ja eine Energieform und die ist dann raus und dadurch wird in diesem Betrag der Energie und die Bindungsenergie eben leichter das Brot und das kann man unter Umständen als Dame jetzt nutzen.
Aber wird das Brot nicht leichter? Wird das Brot nicht leichter, weil Krümel runterfallen, nachdem ich es durchgeschnitten habe?
Ja, das ist nur eine Analogie, sag ich mal, um sich das bildlich vorzustellen. Man könnte es natürlich jetzt auch mit Heliumkern beschreiben, wenn die jetzt auseinandergerissen werden in Wasserstoffisotope.
Ja, aber du musst doch irre Energie aufwenden, um die auseinanderzureißen. Da kannst du doch auch direkt die Energie nehmen, die du...
Eine Initialisierungsenergie benötigt.
Das heißt, danach brauche ich keine Energie mehr. Danach erzeugt es ausschließlich Energie.
Genau.
Du willst dein Perpetuum mobile bauen.
Nee, ein Perpetuum mobile ist es nicht. Das ist ein offenes System. Also wenn die entsprechenden Zusatzstoffe nicht mehr vorhanden sind, bleibt es stehen.
Ah, okay. Was sind dann die Zusatzstoffe oder ist das das Geheimnis?
Naja, also im Prinzip wird es das mit Stahl geheizt.
Also ich habe ja hier den Geheimchat, ne? Und da scheinen mir ein paar Leute dabei zu sein, die Ahnung von der Materie haben, die sagen, das geht nicht, cool. Das ist Unsinn.
Ja, deswegen würde ich es ja ausprobieren. Also ich habe halt.
Ja klar, ist das Einfachste. Wenn du eine Idee hast, ausprobieren, ist eigentlich die beste Möglichkeit, ja.
Gut, und ich sag mal so, zu sagen, es geht nicht, verstehe ich, weil jetzt sind ja die ganzen Unterlagen nicht da, die ganze Mathematik und so weiter, was dahinter steht. Also ich arbeite da schon seit vielen Jahren dran.
Naja, aber denkst du nicht, dass Leute, die sich professionell damit beschäftigen, nicht auch schon auf die Idee gekommen wären, auf die du gekommen bist?
Sicher, vielleicht haben sie aber nicht die Lösung gefunden.
Wie hast du die Lösung gefunden?
Na, durch einen dummen Zufall. Ich sollte Bücher verbrennen und das habe ich nicht gemacht. Und da habe ich dann in die Bücher lieber geblättert, als die zu verbrennen. Naja, und dann habe ich da halt ein paar Sachen gelesen und da ist mir was ganz Gutes eingefallen.
Ah, in wessen Buch hast du das gelesen?
Das war ein Almanach. Ich glaube, 96 war das. Den soll ich. Ja, und da habe ich da was gelesen, irgendwas über Wirtschaftssubventionen an der Börse, bla, irgendwas.
Wie, was? Und darüber bist du darauf gekommen, dass du...
Ja.
Ich verstehe immer noch, wirklich ehrlich gesagt, noch nicht, wie deine Maschine funktionieren soll. Ingo?
Ja, ich versuche jetzt gerade zu überlegen, wie ich das beschreiben kann. Das Linde-Verfahren. Wisst ihr, was das Linde-Verfahren ist?
Ich weiß, dass Herr Linde rausgefunden hat, wie man Kälte erzeugt. Mehr weiß ich aber auch nicht.
Ja, gewissermaßen. Also die Luftverflüssigung wird dadurch effektvoller genutzt, indem die Expansion der Luft genutzt wird, um der Umgebung Energie zu entziehen, weil das größere Gasvolumen dann kälter ist und der Umgebung eben Wärme entzieht. Damit ist die reinströmende Luft in den Lindeverdichter schon ein bisschen kühler und kann leichter verdichtet werden. Und dieser Prozess ist sozusagen in sich selbst gekoppelt und erzeugt dadurch stärkere Luftverdichtung, also schnellere Luftverdichtung.
Mhm.
Also ähnlich wie ein Kühlschrank, so, es ist in sich gekoppelt, das Gerät. Und ich nutze das gewissermaßen genau entgegengesetzt. Also dass es nicht eine Gegenkopplung ist durch die Expansionskraft, sondern es ist eine Gegenkopplung durch die Kompression und dadurch entsteht im Prinzip eine Wärmekopplung.
Wie lange wirst du brauchen, um die Maschine zu bauen?
Na, Teile sind nicht unbedingt schwierig, aber ich bin halt kein technischer Zeichner und kein Ingenieur. Ich habe halt da bloß meine Umschulung und mein Kopf und jetzt sitze ich hier und zeichne jetzt halt.
Ah, du sitzt also praktisch gerade an den Zeichnungen für deine eigene Weltuntergangsmaschine.
Ja, genau. Nee, die ist das noch nicht, die kommt noch.
Was habe ich dann hinterher davon? Dann kann ich Energie erzeugen.
Nö, auch nicht. Also dem System kann man nicht mal Energie entziehen. Das Einzige, was dabei passiert, ist im Prinzip, dass es kaputt macht. Also sobald man da anfangen würde, jetzt irgendwie Licht dran zu machen, um das rauszunehmen, würde es auch stehen bleiben, weil die Schwungenergie, die in den mechanischen Teilen enthalten ist, dafür aufgewendet wird, um eben die Energie freizusetzen, die in der Bindung enthalten ist.
Aha.
Also man, da kommt im Prinzip nur warmer Wasserdampf raus. Den kann man dann nutzen, aber das Gerät selbst, die Bewegungsenergie, die drin steckt, nicht.
Naja gut, aus dem warmen Wasserdampf kann ich dann ja wieder irgendwie über einen Wärmetauscher irgendwas machen, möglicherweise, ne? Oder, ja, oder eine Turbine antreiben. Ja,
das sind die Sachen, die mich dann wieder nicht interessieren. Also mir geht es ausschließlich darum, um nachzuweisen, sind die theoretischen Annahmen, die im Hintergrund stehen, richtig oder nicht.
Hast du mal versucht, die theoretischen Annahmen, die du hast, irgendwie zu berechnen?
Ja, mehrfach. Ich habe auch schon mit Leuten darüber gesprochen, auch an verschiedenen Hochschulen. Ja, das ist ganz interessant, was da so rauskommt. Also die Annahmen weisen auf jeden Fall darauf hin, dass es adaptiv zur geltenden Physik funktionieren kann.
Was heißt das?
Dass es ausprobiert werden muss.
Ach so.
Das ist praktisch der Arbeitsumfang, der dahinter stehen würde, das theoretisch nachzuweisen, nicht von den Professoren und so weiter, mit denen ich gesprochen habe, geleistet werden kann, weil die haben ihre eigene Arbeit. Ne?
Hm.
Also muss ich es ausprobieren.
Ja, ich bin gespannt. Also ich habe am Anfang gedacht, du wärst einer von diesen Over-Unity-Spinnern. Das gibt so, weißt du, es gibt so eine Szene, die hängen auch, ist auch so Verschwörungstheoretiker, die glauben, dass man freie Energie aus der Umgebung gewinnen könnte.
Nee, also da
und die hätten solche.
Energie und so.
Naja, eben, ich habe gerade, du machst auch nicht mehr den Eindruck, ich habe zwischenzeitlich ein bisschen Angst gehabt. Also ich bin mal gespannt. Also wäre ja lustig. Also wäre halt nur schön, wenn du es komplett beschreiben könntest, weil vielleicht hat da längst jemand mal dran gearbeitet und wir wissen es nur nicht.
Ja, im Rahmen der Ausbildung habe ich das den Leuten natürlich schon erklärt. Und ich glaube nicht, dass die Ausbilder das wirklich realisiert haben, was ich davor habe.
Nee, da müsste man wirklich mal irgendwie die einschlägigen Datenbanken durchforsten und sowas, ob das nicht schon mal jemand ausprobiert hat. Aber ist ja eigentlich auch egal. Ich meine, du musst ja sowieso irgendwas bauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann kannst du ja auch gucken, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, weißt du wenigstens, dass es nicht funktioniert.
Naja, aber was jetzt mein eigentliches Problem ist, warum meine Woche eben noch nicht vorbei ist, so, dann sollte ich am Freitag eigentlich schon die Zeichnung fertig haben, aber am Freitag hatte ich gerade erstmal so die Konstruktion und Abmaße fertig, so in welcher Dimension ich das überhaupt bauen möchte, aus mathematischen Grundlagen her. Ja, und jetzt sitze ich hier. Am Samstag war ich in Berlin gewesen, bei einem technischen Zeichner, hat mir ein paar Tipps geben lassen, wie ich Durchbrüche lege für die ganzen Kanäle und so weiter, an welcher Stelle das dann günstiger wäre, die Verführung, Einspritzdüsen, alles was dazu gehört. Ja, war auf jeden Fall erfolgreich. Ja, und dann am Sonntag macht man ja nichts außer schlafen. Jetzt sitze ich hier. Morgen früh sollte ich eigentlich die Zeichnung haben. Naja, muss ich jetzt ein bisschen weiter ackern.
Jetzt wäre es cool, mal einen Physiker noch am Telefon zu haben, der sich mit dir darüber unterhält. Manchmal passiert sowas hier, heute nicht. Schade.
Gerne würde ich mich mal darüber unterhalten, sowas nicht im Rahmen dieser breiten Öffentlichkeit, sag ich mal. Weil da sind schon, sag ich mal, ist vielleicht nicht unbedingt jugendfrei, was ich dazu erzählen habe.
Wie? Ist das mit Porno? Du baust eine Pornomaschine?
Nee, aber Gewalt ist ja auch so eine Sache. Ne?
Wie Gewalt? Muss man da Gewalt anwenden?
Nee, aber Physik als solches ist ja schon eine Form von Gewalt. Man reißt der Natur die Geheimnisse heraus und zwingt sie in kleine Geräte, um sie für sich arbeiten zu lassen.
Das ist, ja, man merkt, dass du wenig Schlaf hattest dieses Wochenende. Ingo!
Ja?
Ich freue mich darauf, du sagtest im Mai, ne? Ich freue mich darauf, spätestens im Juni von dir zu hören. Da will ich dann wissen, was genau du gemacht hast, worüber du jetzt noch nicht so groß reden wolltest und ob es funktioniert hat.
Ja, also anlaufen wird es hundertprozentig, also das steht fest.
Naja klar, wenn es irgendwo eine Achse hat und ein Lager und du es schiebst, läuft es an, ja.
Und die Frage ist bloß, läuft es weiter oder nicht?
Ja.
Und wenn es weiterläuft, gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Entweder es läuft stabil, das ist der Idealzustand, oder es läuft exponentiell. Das ist dann hinterm Sandberg verstecken.
Mhm. Ich bin gespannt. Mach Videos und schick sie und ruf wieder an und erzähl.
Ja, ich habe kein Internet und nichts.
Ja, dann beschaff dir welches.
Irgendwie wird das schon.
Irgendwie wird das schon. Erfolg. Ja, viel Erfolg.
Ja, dir auch.
Tschüss und danke für deinen Anruf. Tschüss.
Ja, tschüss.
Ihr hört den Blue Moon auf Fritz und seid eingeladen anzurufen, zurückzublicken auf die hinter uns liegende Woche und zu erzählen, was da gerade wichtig war. was da gerade wichtig war, was euch da wichtig war in der vergangenen Woche. Vielleicht ist das ja irgendwie was, was was nur euch wichtig war, weil ihr sagt so, oh, ich habe einen Hund, den der gefällt mir sehr gut, oder vielleicht irgendwas, was von größerer gesellschaftlicher Bedeutung gewesen sein mag. Gab ja so einiges. NPD-Verbot ist wieder besprochen worden, es gab einen Armutsbericht, da haben sich wieder alle aufgeregt. Die Pille danach, die Bischöfe haben gesagt, nee, Pille danach kann man eigentlich mal machen. Auch sowas, ne? Also irgendwas ist seltsam. Die CDU findet Homo-Ehe gut, die Bischöfe sagen, Pille danach ist nicht so ein Problem. Die Hölle friert zu. Also irgendwie passieren gerade lustige, interessante Sachen, finde ich. Nächste Woche übrigens machen wir wieder einen Wochenrückblick. Ja, ich gebe nicht auf. Nächste Woche machen wir wieder einen Wochenrückblick. Da seid ihr dann wieder eingeladen, anzurufen, zu erzählen, was in der vor uns liegenden Woche wichtig war. Das heißt, wer von euch mitmachen möchte, braucht sich einfach nur ein paar Notizen zu machen. Man vergisst ja dann doch irgendwie das meiste, was man so erlebt hat über die Woche. Und die meisten Dinge, die man, zu denen man sich eine Meinung gebildet hat, die ruft man dann auch immer erst ab, wenn sie tatsächlich vorhanden sind. Naja, es geht weiter mit Charlotte. Hallo Charlotte.
Hallo Holger, ich grüße dich.
Charlotte, was war wichtig letzte Woche?
Ich bin gerade wahnsinnig aufgeregt. Und zwar, ich bin jetzt ein großer Kino- und Fernsehstar.
Du bist ein Fernsehstar. Charlotte, yay. Kennst du Oliver Mommsen?
Nein, den kenne ich nicht.
Dann bist du aber noch nicht groß genug rausgekommen.
Ja, also ich glaube, der Stern ist auch schon wieder am Untergehen. Also
am 7., das kenne ich.
Das war nur so ein ganz kurzes Aufflackern, so wie mit dem Meteor oder wie das war. Und jetzt ist schon wieder vorbei wahrscheinlich.
Nee, Komparse oder was hast du gemacht?
Ich habe Gesichtsverleih betrieben, ja. Ja.
Aber du wirst lachen, Gesichtsverleiher haben wir auch früher die Schauspieler in den Soaps genannt. Also da,
ja, kommt ja ungefähr aufs Selbe. Naja, obwohl, nee, so viel zu sagen wie die Inner, obwohl, die haben ja auch nichts zu sagen. Nee, ich habe vor anderthalb Jahren irgendwann mal als Komparse mitgemacht bei Quellen des Lebens und dann.
Was ist das?
Sollte das. Das ist ein Kinofilm, der gerade im Kino ist. Oh. Du gehst nicht ins Kino, was?
Ich bin da irgendwie.
Nee, ich gehe eigentlich auch nicht ins Kino, aber die hatten mich da angefragt und habe ich gesagt, hier mache ich mit, geht los. Und dann haben wir den irgendwann im November 2011 da gedreht und ja, und dann sollte der jetzt letzten November rauskommen und dann, nee, wir müssen das jetzt verschieben. Und ich so, jetzt kommst du mal ins Kino und verschieben die das. Und jetzt im Februar war Filmstart und Kinostart und ich war im Kino letztes Wochenende und ich habe mich tatsächlich für fast 20 Sekunden gesehen. Ich war voll stolz.
Stand dein Name im Abspann so? Charlotte Schneidereit? Nein. Irgendwie in diesem, da gibt es dann,
nein,
manchmal Komparsen passiert sowas.
Werden nicht erwähnt. Ach, jeder Arsch und sein Bruder wird bis ins Kleinste, der Praktikant vom Praktikanten, ja, kriegt irgendwo einen Zettel. Aber Komparsen werden nicht namentlich erwähnt.
Dann musst du halt, nein, jetzt doch irgendwie Beleuchterin werden oder so.
Ja, genau. Die, ja,
die
jeder
werden erwähnt. Wie kommt man daran an so eine Jobs? Also früher, ne, ich war ja auch mal beim Film. Ich habe damals auch die Komparsen häufiger mal organisiert und da habe ich immer einen Künstlerdienst vom Arbeitsamt angerufen. Gibt's die eigentlich noch, den Künstlerdienst?
Ich glaube, den gibt es noch.
Cool.
Aber mit dem habe ich nichts zu tun. Nee, weiß ich nicht. Nee, ich bin da über Filmgesichter gibt. Und da gibt es noch ganz viele andere solche,
also
kleinen
private Komparsenagenturen.
So Agenturen, die da so ganz viele in ihrer Kartei haben und dann gucken, wer da gerade so ungefähr am Ort ist und ungefähr reinpassen könnte.
Da muss man den Menschen immer sagen, wenn ihr zu so einer Agentur geht und die Geld von euch haben wollen, ist es unseriös.
Genau, ja? Das stimmt.
Also eine ordentliche Agentur verlangt nie Geld von ihren von den Leuten, die sie vermitteln. Immer erst hinterher.
Ja. Nee, also das stimmt. Also man kann sich da einfach auch kostenlos anmelden und dann wartet man halt, bis die sich irgendwann eventuell melden, weil sie gerade in der Nähe sind. Genau. Und das habe ich gemacht und dann haben die sich da gemeldet und dann war das mein erster Kinofilm und dann war ich voll stolz auf mich.
Wie viel gibt's denn als Komparserin, Komparsin?
Oh Gott, jetzt habe ich es vergessen.
Früher waren es 150er, okay, früher waren es 100 Mark, genau.
Ja. Plus Zuschläge halt. Also du hast ja dann Überstunden, Nacht oder so, gibt es ja dann immer
du,
noch
wenn du irgendwie
ein paar Groschen extra.
Doppelt Klamotten mitbringen musst, gibt es, glaube ich, auch nochmal was extra.
Nee, da hatte ich tatsächlich damals nichts, aber das war auch nur irgend so ein Fernsehdings. Nee, musste man nicht, nee, kriegt man nichts. Haare schneiden gibt es manchmal noch was.
Wie?
Aber na, wenn du die Haare schneiden lässt, dann gibt es manchmal noch ein paar.
Ach echt, ich dachte, das würden da die Maskenbildner dann selber machen, dass sie sagen, so hier, da, das ist die Charlotte, mach da mal kurz. Mach mal Kurzhaarschnitt.
Ja, aber wenn Charlotte sagt, die bildet nicht, oder die Charlotte sagt, meine Haare sind aber 3 Meter lang, wenn ihr mit 2 davon abschneidet, dann bin ich voll traurig, dann sagen die, ja gut, du kriegst mal 15 Euro und dann hast du einen schicken Kurzhaarschnitt.
Ja, genau, 15 Euro ab die Haare.
Genau.
Da kann man super Leute mit betreuen.
Also die sagen dich schon, ob du das möchtest oder nicht. Also wenn Nein sagt, dann ist halt Nein.
Ja. Machst du sowas oft? Also wirst du da oft angefragt?
Nee, nicht so oft. Aber jetzt war es halt zufällig so, dass ich letzten November auch irgendwie für einen Fernsehfilm, für die ARD, für Nacht über Berlin, was jetzt am Mittwoch lief, haben wir letzten November gedreht und da kam jetzt zufällig auch diese Woche. Das habe ich an dem Tag, an demselben Tag irgendwie habe ich gesehen, hä, wie war es jetzt, wieso kommt denn der Film heute? Okay, muss ich mir angucken. Und da war ich drei Sekunden mit Herrn Jan-Josef Liefers zusammen im Bild zu sehen.
Hat er
und ich glaube, er hat mir auch mehr, ich glaube, er hat mir auf den Hintern geguckt. Wenn ich mir meine Szene ganz, ganz langsam angucke, dann guckt er da so runter. Aber
das ist doch cool, da musst du jetzt nur noch irgendwie, musst du jetzt nur noch irgendwie einen Riesenskandal draus machen.
Ja, einfach ich hab's überlegt, wie ich das aufziehe, aber.
Einfach irgendeinen Typen, der Liefers aufs Maul haut und behauptet, das wäre, weil er dein Freund wäre. Nee, weil er dein Zuhälter wäre. Ja, und der Liefers muss jetzt bezahlen. Irgendwie sowas.
Und zwar richtig Geld.
Genau.
Weil ich bin richtig, richtig teuer, wenn man, also dann, das kann sich keiner leisten, auch nicht der Liefer.
Ja, Charlotte, ich muss Schluss machen.
Das ist voll okay. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend.
Schönen Dank und schöne Nacht.
Ja, Dito. Okay,
danke. Bis tschüss.
Dann. Ahoi, ciao.
Das war der Blue Moon für heute. Wenn ihr wollt, hören wir uns wieder am kommenden Dienstag. Ich habe vergessen, was da das Thema sein wird. Und am kommenden Sonntag, da hören wir uns auch wieder. Da würde ich nämlich dann gerne wieder einen Wochenrückblick mit euch zu machen versuchen, weil wir befinden uns ja noch im Versuchsstadium. Ich verweise im Folgenden auf den Nightflight mit meiner geschätzten Kollegin Betty Ford und verabschiede mich wie immer mit den Worten Danke für die Aufmerksamkeit. Plane. Holger Klein heiße ich. Macht's gut, gute Nacht. Musik kommt nicht, da kommt sie.
Ein Podcast von fritz.de.